Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Das ist unsere 209. Sitzung und sie heißt G wie zum Beispiel 5G oder 1G, 3G. Na, wir haben auf jeden Fall diverse Themen, die sich heute mit, ja, also mit dem Thema oder mit dem Buchstaben G verbinden. Ja, es passiert ja wirklich unglaublich viel. Man kann es kaum fassen, aber jetzt scheint sich ja eine zweite also eine, wie will man sagen, die Vogelgrippe scheint jetzt zu einer neuen Pandemie sich zu entwickeln oder jedenfalls versucht man das. Es ist ja faszinierend, dass da Verträge geschlossen worden sind, die jetzt wieder Zugang zu dem wunderbaren Impfgeschehen ermöglichen sollen. Wir werden uns damit nachher auch noch mal ein bisschen weiter auseinandersetzen. Aber jetzt habe ich ein Thema, was ich ganz besonders spannend finde und ein Gast, mit dem ich schon seit langem in Kontakt bin, auch insbesondere über genau diese Themen. Es ist Klaus Scheidsteger. Er ist seines Zeichens Filmemacher, Produzent, Journalist. Und wir wollen über das digitale Dilemma heute sprechen. Es tut sich nämlich einiges in den Erkenntnissen zum Thema Mobilfunk und was uns da so alles tja, dreut und was wir auch alles schon an Problemen haben damit. Ich finde es sehr spannend. Klaus, ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallo, die Freude ist auch meinerseits. Dankeschön.
Sehr schön. Es wäre toll, wenn du dich vielleicht einmal ein klein bisschen vorstellen könntest. Dein Hintergrund, du hast ja schon viele andere Filme gemacht und wie du vielleicht auch auf dieses Thema gestoßen bist.
Ja, sehr gerne, kann ich gerne machen. Also, ich bin studierter Journalist und hatte das große Vergnügen, zu einer Zeit, als es noch keine Privatsender gab, beim Westdeutschen Rundfunk in Köln zu volontieren. Und nach dem Studium bin ich dann ins Ausland gegangen, konkret nach Südfrankreich, und habe dort frei gearbeitet und habe dann eigentlich 1982 meinen ersten Dokumentarfilm frei produziert. Der lief dann in 17 Ländern. Also ich habe mich immer eigentlich international orientiert. Und in Deutschland war ja dann der Hype durch die Privatsender, die na etwa 84, also vor 40 Jahren zugelassen worden waren. Und die brauchten natürlich Stoff. Die hatten noch keine eigene Infrastruktur. Und dann habe ich in meiner Heimatstadt Essen 1985 eine eigene kleine Produktionsfirma gegründet und habe dann für eigentlich alle Sender, in Europa News, Reportage, Dokumentarfilme und im zweiten Standbein durchaus auch Industriefilme produziert. Und das ging dann eine Zeit lang sehr gut, weil die Themenauswahl wurde eigentlich gängig zugelassen. Du hattest sehr viel Spaß an deinem Beruf. Ich habe sukzessive mein eigenes Team aufgebaut, die eigene Technik gehabt. Und das war so wirklich eine Goldrauschzeit für uns Freie. Und das ging dann so langsam ab 95 los, dass bei den Sendern das Motto galt: Wir wissen, was die Zuschauer sehen wollen, also müssen wir auch mit beeinflussen, wie eure Arbeiten auszusehen haben. Und dementsprechend habe ich mich dann so sukzessive rausgeschlichen aus dem System, habe noch eine Zeit lang für Arte gearbeitet. Das war also möglich, weil dies noch ein sehr liberal eingestellter Sender war zu der Zeit. Und habe dann im Jahre 2004, also genau vor 20 Jahren eigentlich, zum ersten Mal von einem Phänomen gehört, das nannte sich Elektrohypersensibilität. Ich war selbst, muss ich zugeben, sowas wie ein Handy-Junkie. Ich hatte schon ein Autotelefon. Für uns war das natürlich ein wunderbares Tool. Du warst überall erreichbar im Prinzip. Und ich habe nie darüber nachgedacht, dass das Ganze auch mit Gesundheitsrisiken verbunden sein könnte. Und dann habe ich eben Menschen getroffen, die mir sagten, sie würden spüren, dass ich ein Handy am Körper trage und ob ich das bitte ausmachen könnte. Ich habe erst gedacht, sie spinnen. Und dann beim nächsten Treffen haben die mir ein Buch mitgebracht, was mir dann die Augen geöffnet hat. Da ging es um einen Wissenschaftler, der in Amerika geforscht hatte, Probleme gefunden hatte mit, also Gesundheitsrisiken, konkreter gesagt, im Mobilfunkbereich. Und der wurde dann statt gehört, bekämpft. Und dieses Muster habe ich dann recherchiert Und seitdem hat mich eigentlich das Thema nicht mehr losgelassen. Ich habe dann im Jahre 2006 meinen ersten längeren Film produzieren können fürs französische Fernsehen, France 2, 50 Minuten. Das hieß so wie übersetzt, frei übersetzt, Handys auf der Anklagebank, weil es ging Anfang der 2000er Jahre auch los, dass in Amerika Schadensersatzprozesse anfielen, weil viele Menschen ihren Gehirntumor im Kausalzusammenhang mit ihrer häufigen Handynutzung sahen. Und das hat mich natürlich per se journalistisch interessiert. Und damals habe ich dann eben, wie gesagt, meine erste Reportage platzieren können. Ja, das ist vielleicht erstmal so zum Einstieg eine Erklärung zu meiner Person und meiner Arbeit.
Und die anderen Themen, die dich so beschäftigt haben bei den Filmen, die du gemacht hast, ging das auch so in gesundheitlichen Bereich oder in, sagen wir mal, gesellschaftliche Problemzonen? Oder womit hattest du dich vorher so beschäftigt, bevor du auf das Thema aufmerksam geworden bist?
Ja, es gab so einen Schwerpunkt eigentlich im Bereich Schöngeistiges. Ich habe Künstler, Schriftsteller porträtiert. Aber dann gab es auch Themen im medizinischen Bereich, die mich interessiert haben. Und da war es immer so ein wenig auch weg vom Mainstream, also zum Beispiel Medizin, orthomolekulare Medizin oder neue Operationsformen, wie zum Beispiel minimalinvasive Formen im Bereich des Herzens und so weiter. Also das war schon auch ein Thema und ich habe dann auch unter anderem damals eine sehr gehypte Umweltschützerin, Britta Steinmann, ich weiß nicht, ob der Name den Zuschauern ein Begriff ist, die war eigentlich im Textilbereich als Tochter des damals in Europa größten Textilfabrikanten Klaus Steinmann, die erste, die schon Anfang der 90er Jahre eine umweltverträgliche Textillinie auf den Markt bringen wollte und die mich eben gefragt hat, ob ich das Ganze mit, ja, und insofern war da auch ein sehr brisantes Thema mit involviert, nämlich Naturschutz, und da hatte sie sich engagiert in einem Indianerreservat, und das haben wir damals auch dokumentiert. Also es gab immer auch, jetzt merke ich, dass die Internetverbindung instabil mir gemeldet wird, ich hoffe, ich bin noch gut zu hören.
Also es gab gerade so zwei, drei, wo du kurz mal, also wo es festgehangen ist, aber ich hoffe, es geht jetzt wieder. Also jetzt scheint es wieder stabil zu sein. Muss mal gucken, vielleicht ist das Thema so heiß, dass es geh wie Gegenseite irgendwie, die auf den Plan ruft. Ja, okay, aber ich habe das mitbekommen mit der Tochter von dem Herr Klaus Steilmann, die Britta Steilmann, die sich eben um Umweltfragen gekümmert hat und wahrscheinlich auch nachhaltige Produktionsmethoden, Indianer, eben wahrscheinlich auch ausbeutungsfrei, zumindest als Grundidee, schätze ich, oder worum ging es ihr da?
Es ging da eigentlich darum, sie hatte eine Delegation der Indianer beim sogenannten World Uranium Hearing, das war in Salzburg, getroffen. Und die haben ihr eben von den Bedingungen erzählt, die dort in den Reservaten herrschten, vor allen Dingen in Nachbarschaft von Uranabbau und kontaminiertes Wasser und so weiter. Das hat sie einfach zwischenmenschlich berührt. Und dann hat sie gesagt, warum machen wir nicht zum Beispiel mal eine Indianer-Jeans statt eine Cowboy-Jeans? Und wir sind dann dorthin. Sie hatte mich aufgesucht und gefragt, ob ich Lust hätte, da eine Dokumentation zu drehen, weil sie würde sich da gerne auch in einem Reservatsprojekt engagieren wollen, um da die Lebensbedingungen für die Ureinwohner zu verbessern. Und daraus ist dann ein Film entstanden. Der Titel damals im Deutschen war »Wir könnten trotz allem Brüder sein«. Das lief dann im Rahmen eines Sendeformats Ländermenschenabenteuer und hat auf der anderen Seite dann auch bewirkt, dass die amerikanische Native American Association sogar $10 Millionen bereitgestellt hat für dieses Housing Project, weil wir einfach aufgezeigt haben, welche unwürdigen Lebensbedingungen dort herrschten. Ja, also insofern kritische Themen haben mich auch immer begleitet. Und das Thema Mobilfunk Ja, hat sich dann sehr, sehr stark doch in meine gesamte Laufbahn ausgewirkt und ich komm nicht mehr los von der Droge. Das heißt, ich habe einfach zu viel Wissen mir aneignen können und es gibt ja kaum Kollegen, die es fern von der industriegesteuerten Informationspolitik transportieren. Insofern bin ich da sehr nah bei euch. Als ich beispielsweise, als die Corona-Geschichte anfing, rief mich eine Kollegin von einer Bürgerinitiative aus Österreich an und sagte, du, das ist ja genau wie im Mobilfunkthema, was da passiert. Und da gibt es in der Tat sehr viele Parallelen.
Ja, also sehr spannend. Ich glaube, ich werde mir dein früheres Œuvre da auch einmal näher anschauen, weil das klingt wirklich sehr interessant. Aber jetzt lass uns tatsächlich über diese Mobilfunkproblematik sprechen. Ich habe ja ich habe mir den Film angeschaut. Der ist auch handwerklich toll und wirklich also spannend. Man bleibt dran und er berührt eben sehr viele Themen. Ich weiß nicht, ob wir einen Trailer zum Einspielen haben. Wollen wir uns den kurz einmal angucken, falls wir einen haben, oder?
Radio frequency EMF are probably carcinogenic. We are exposed from the embryo life, and so happened to our rats. This is the reason that we have seen this kind of rare, because brain tumors and schwannomas are rare tumors. But if you expose the individuals, animals or humans, from the embryo life, you can observe the increase of this tumor before the death for other causes.
Plutôt que de demander à d'autres scientifiques de faire un rapport, on essaie de tuer l'Institut Ramazzini.
Wenn wirklich mal sehr, sehr unbequeme Wissenschaftler auftreten, dass man die fertig macht. Der erste Schritt ist eigentlich ignorieren. Das ist das Allerbeste, einfach nicht drüber berichten. Aber wenn Sie nicht mehr ignorieren können, da reicht es, wenn Sie ein paar wenige abwatschen, dass dann die anderen sich sehr gut überlegen, ob sie sich mit einem großen Industriegegner anlegen.
Leur tactique, c'est de tuer tous les gens qui s'opposent ou qui posent des questions, que ce soit sur les pesticides, que ce soit sur les ondes électromagnétiques, que ce soit sur les médicaments. La science est manipulée par les lobbies.
You've got the political system that's been corrupted. You've got the media that pretty much have been completely corrupted. And so what do you do?
Ja, das reißt ja schon einige der Themen an. Also, wie wollen wir uns dem Thema nähern? Es ist ja so groß, also es hat ja so viele Aspekte, nicht? Also ich meine, es ist ja aus dem aktuellen Leben eigentlich kaum mehr wegzudenken. Es ist positiv und negativ zugleich. Also dadurch ist sehr viel mehr Kommunikation möglich geworden, ganz schnell. Man kann sich überall spontan verabreden, was sonst vielleicht überhaupt nicht möglich war vorher. Es erleichtert sehr vieles. Es hat ja auch jetzt zum Beispiel im Zuge der Krise, der Corona-Krise, der Maßnahmenkrise, hat ja auch das Handy oder auch die ganzen Messenger-Dienste, die da waren, ja auch sehr viel überhaupt erst ermöglicht. Also es gibt auch viele positive Aspekte, aber es gibt eben auch, ja, wie will man sagen, Probleme gesundheitlicher Natur, Suchttendenzen. Also da gibt es alles Mögliche. Und dann gibt es ja offenbar auch einen großen Filz und die Neigung, die Studienergebnisse oder die Erkenntnisse, die problembehaftet sind, eben unter den Teppich zu kehren. Klaus, du hast dich ja intensiver damit auseinandergesetzt. Bitte leg uns das mal so dar, dass man sich in diese Dinge, dass man die quasi in den Urgründen verstehen kann.
Okay, ich will mich bemühen. Das ist ja sozusagen authentisch. Was ich erlebt habe, wurde ausgelöst, wie gesagt, durch ein Buch von einem Forscher, der sowas wie ein Whistleblower dann wurde und der eben schilderte, dass er nach 6 Jahren der Forschung Probleme im genotoxischen Bereich gefunden hat, also zellbiologische Problematiken, DNA-Strangbrüche, Vorstufe zur Krebs und so weiter. Lustigerweise ist dieser gleiche Wissenschaftler auch Jurist von Hause aus, also Mediziner und Jurist. Und der ist heute auf der Seite der Kläger, die versuchen eben im Prinzip den größten Schadensersatzprozess aller Zeiten, so ähnlich wie Big Tobacco, zu führen. Und diese Prozesse um Gehirntumorkranke, die teilweise schon verstorben sind, gehen seit 2001 und sind immer noch nicht beendet. Ist ja ganz klar, too big to fail ist hier auch das Motto. Das heißt, hier werden ähnliche Muster deutlich, dass eben die Themenführerschaft bei der Industrie ist. Und die Industrie bedient sich weltweit diverser Lobbyagenturen. Ich bin selbst dann bei den Anwälten in Amerika auf, ja, ich sag mal, Material gestoßen, was dies dann auch nachweist und beweist. Es gibt ein sogenanntes Wargame-Memo. Wie geht man mit unbequemer Wissenschaft um? Das ist also eine Regieanweisung einer großen Lobbyagentur namens Burson Marsteller. Die machen die ganz großen wie Coca-Cola, Ford, McDonald und eben auch Motorola. Motorola war so der Pionier im Mobilfunk. Und du siehst eben dieses Muster, das bis heute andauert, dass eben jede Form der kritischen Wissenschaft bekämpft wird im Sinne von Diskreditierung der Wissenschaftler, Anzweifeln der Resultate und so weiter. Und wir haben eben mittlerweile erdrückende Erkenntnisse, die aber in Teilaspekten gar nicht das Licht der Öffentlichkeit entdecken. Und jetzt gibt es natürlich diesen Hype um 5G, der hat die Diskussion ein wenig angekurbelt. Nämlich, es ist ja ganz klar, dass das, was die Technik hier leisten soll, nur möglich ist mit höheren Energieleistungen. Das heißt, die Strahlenbelastung wird zunehmen. Das kann sich jeder ausrechnen. Dann haben wir natürlich auch ein sichtbares Problem. Das ist das Suchtproblem. Schaut mal bei euch zu Hause ins Kinderzimmer. Also es ist wirklich ganz, ganz schwierig geworden. Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen sind mittlerweile abhängig. Und das ist ja für viele Eltern auch ein Phänomen, wo sie gar nicht mehr wissen, anders klarzukommen, als zur Therapie zu gehen mit den Kindern. Die Therapieplätze sind ausgebucht auf Monate hinaus. Wir haben hier mittlerweile auch im Lehrbereich das Phänomen, dass das, was man digitale Kompetenz nennt, in eine falsche Richtung gelaufen ist. Die Kinder sollten laut der Erkenntnisse der Hirnforschung vor dem 14. Lebensjahr überhaupt kein Handy bekommen. So, all das, was ich jetzt mal so schon mal selektiv aufgeführt habe, spontan, wird natürlich nicht in einer großen Öffentlichkeit wahrgenommen. Diese Diskussionen finden nicht statt, weil diese kritische Meinung wird nicht gehört. Also mir selbst ist es passiert, dass man mir einen Film zensiert hat, unter fadenscheinigen Gründen, nur weil eben ein kritischer Film für die Telekom beispielsweise dann in Deutschland ganz speziell kritisch werden konnte. Und insofern hat man bei einer ARD-Anstalt diesen Film zensiert. Und das Ganze ist also schon passiert, ich rede jetzt über das Jahr 2006. Also das, was man dann später nochmal in einer intensiveren Form kennengelernt hat, habe ich damals schon kennengelernt. Und das ist eben ein Informationsdefizit. Und das wird auch sogar vom Europäischen Technikfolgenausschuss eingefordert, dass die Menschheit anders und offener informiert wird. Das heißt, 5G eigentlich sollte einen Ausbaustopp haben. Das ist eine klare Forderung im Europäischen Parlament. Aber wisst ihr davon? Solche Dinge kommen nicht an die Öffentlichkeit. Und das ist eben ein ganz großes Dilemma. Ja, diese Dinge werden unterdrückt, werden bekämpft. Und insofern versuche ich eben über den filmischen Weg die Aufklärungsarbeit zu betreiben. Übrigens ist der Film über die Webseite auch kostenfrei zu sehen. Das habe ich geschafft, weil es mit Menschen gibt, wie bei euch ja auch, die unsere kritische Arbeit unterstützen, Gott sei Dank.
Ja, sehr gut. Das ist toll. Wir können auch die Webseite, die heißt das digitale Dilemma in einem oder mit Bindestrichen?
Immer mit Bindestrich und dann .de.
Genau, also da kann man das, vielleicht können wir das noch auch immer mal wieder einblenden in den Chat, dass man das auch nochmal sehen kann. Ich habe jetzt dazu nochmal konkret ein paar Fragen. Einmal interessiert mich kurz als Zwischenfrage, dieses Wargame-Memo, bezog sich das jetzt überwiegend auf die Mobilfunkangelegenheit oder ist das eine generelle Herangehensweise von diesem Marsdaller? Das ist ja eine PR-Schmiede, die da schon allerlei Sachen auch in spektakulärer Weise kommuniziert haben.
Ja, also man nennt sie die Meistermanipulierer. Und dieses Wargame-Memo stammt bereits aus dem Jahr 94, weil es war zum ersten Mal und ist im Auftrag von Motorola gelaufen, weil es gab zum ersten Mal aus einem Labor der Washington State University in Seattle deutliche Hinweise auf Krebsgefahren. Und bevor diese Studie überhaupt publiziert wurde, war der technische Leiter von Motorola informiert worden. Und der ist dann zu Burson Marsteller und hat gesagt, das ist marktschädigend, was wir da zu erwarten haben. Wie begegnen wir dem? Und daraus hat sich dann sozusagen dieses Wargame als Konzept, das heute noch gültig ist, ergeben. Also das war in diesem Fall speziell für die Mobilfunkindustrie, dem damaligen Pionier und Marktführer Motorola als Auftrag, als Konsequenz eines Auftrages, als Reaktion auf eine kritische Studie, die Gesundheitsrisiken aufzeigte und die insofern dann eben marktschädigend wäre weltweit.
Und wir können jetzt auch sagen, das ist nicht so, dass da diese ursprünglichen dicken Handys, die da noch diese Knochen waren, also mein Vater hatte auch so ein Ding in seinem Kofferraum, glaube ich, vorher das dann, es war ja also quasi doppelt so groß, fast wie ein normaler Kopfhörer, ein Telefonhörer, ja. Und alle kamen sich ganz furchtbar wichtig vor, wenn sie sowas dabei hatten, ja, dann waren sie quasi unabdingbar. Aber wir können jetzt nicht sagen, dass das im Prinzip die Kinderschuhe waren, die Krebs und sonstigen Probleme machten und dass heute alles ganz anders ist, sondern das ist vielleicht sogar im Gegenteil. Oder wie würde sich die Krebs- oder die Schädigungspotenzialität von den Mobilfunkgeräten darstellen? Oder was ist daran auch so schädlich?
Ja. Also wir haben natürlich mittlerweile einen großen Schatz an Studien, wo die Wirkmechanismen auch aufgezeigt werden. Mhm. Was der Zelle schadet, ist die Wirkung der Strahlung. Und je länger beispielsweise du am Ohr dein Handy hältst und sprichst, umso mehr ist die Belastung. Man sagt, ungefähr braucht die Zelle 10 Minuten, um zu reagieren, und sie braucht 2 Stunden, um sich zu erholen. Wir sehen oxidativen Stress als Wirkmechanismus und wir sehen sogenannte DNA-Strangbrüche. Das ist eben Wissenschaft auf höchstem Niveau. Und die hat natürlicherweise sich im Laufe der einzelnen Generationen, also 1G, 2G, 3G, 4G, mittlerweile 5G, wo eben diese Technik noch nicht auf dem Niveau spürbar ist, wie sie es vorhaben. Aber heute habe ich in den Nachrichten gehört, da sind schon wieder 3000 neue Satelliten genehmigt. Also da ist unheimlich viel im Widerspruch zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Wohle des Marktes unterwegs und zum Schaden der Verbraucher. Das ist ganz eindeutig. Also insofern vor allen Dingen im Bereich der Zelle tut sich sehr viel und man kann sogar im eigenen Zuhause mal schauen. Wir sehen auch Schlafstörungen beispielsweise. Wir haben also Langzeitmessungen gemacht von der Schlafqualität und wir sehen, dass die Menschen, die zum Beispiel in Sendernähe wohnen, anders belastet sind als solche mit einer Distanz zum Sender. Wir sehen, dass die Menschen, die zum Beispiel ihr Handy als Wecker benutzen oder es eben auch am Bett haben, eine höhere Gefährdung haben, einen schlechteren Schlaf haben, Tinnitus und solche Geschichten. Also häufig ist das, was man Elektrosmog nennt, auch hausgemacht. Und eben auch, weil die Menschen diese Informationen nicht haben. Wenn sie mit einem, sagen wir mal, Baubiologen oder Messtechniker reden würden, dann würde der ihnen sagen, macht bitte nachts das WLAN aus. Ihr lasst ja auch nicht den Wagen in der Garage laufen, nur weil er am nächsten Morgen wieder startet. Also auch das sind so Eigenexperimente, die man mal durchführen kann. Das Problem ist, dass wir natürlich eine ganze Reihe von Gesundheitsrisiken haben in unserer modernen Gesellschaft. Und was ich immer so jetzt sage, ist, dass Mobilfunk ein Brandbeschleuniger ist. Wenn du ohnehin schon gesundheitliche Probleme hast und packst dann noch eine Strahlenbelastung drauf, kann das keine gute Idee sein. Mhm. So. Damit erstmal beantwortet, oder?
Ja, wobei ich nochmal anschließen möchte, diese Krebsgefahr, ist die denn, ist das jetzt wirklich insbesondere der also ein Hirntumor? Oder haben wir eben auch generell Krebs, der sich an anderen Stellen auswirken kann? Also ich meine, es ist ja auch so, wenn die Leute jetzt, also zum Beispiel Schwangere, ja, sind ja meist trotzdem nonstop mit dem Handy im Gange, legen das gegebenenfalls sogar auf den Bauch ab oder so. Also wissen wir da, oder neben sich im Bett oder wie auch immer, wissen wir denn, ob das auch, oder gibt es da bereits Nachweise, was das dann mit dem ungeborenen Leben macht?
Ja, also Teil 1 deiner Frage zum Thema Krebs. Es ist nicht nur Gehirntumor, was da im Spiel ist. Wir haben bei den großen Studien durchaus auch im Bereich des Herzens große Probleme, bis hin auch zu Leukämie und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die sich dann spezifisch mit den einzelnen, auch von dir angesprochenen Themen auseinandersetzen. Es gibt auch im Bereich der Erkenntnisse, was zum Beispiel sowohl die Samenqualität anbelangt, extreme Rückgänge der Qualität und natürlich, was das Ungeborene anbelangt, schon zum Beispiel Tendenzen, wo die Wissenschaft warnt seit Jahren vor dem Phänomen Autismus. Was du da statistisch erlebst, ist also unfassbar nahezu, wie sich da die Zahlen verändern. Und auch da wird zum Beispiel die Digitalnutzung, Mobilfunknutzung und so weiter überhaupt nicht mit berücksichtigt. Selbst in der Ausbildung, in der medizinischen Ausbildung ist es auffällig, wie quasi das ignoriert wird. Also insofern Augen auf, also schaut hin, informiert euch auch im Internet und so weiter und so fort. Wenn wir einfach sehen, wie groß die Bandbreite der möglichen Schädigungen ist und auch die Wirkmechanismen, Stichwort Calciumkanalöffnung und so weiter, da wird der Wolfgang Wodak was mit anfangen können. Also wir sehen zunehmend diese Wirkmechanismen, die dann wirklich nicht mehr ignoriert werden dürfen. Und ein Zwischenbericht beispielsweise aus den amerikanischen Gerichten war schon vor 10 Jahren, dass der Richter eben bei diesen Gehirntumorfällen ein Hearing, der, ich sag mal, ungefähr einem halben Dutzend wichtigen Wissenschaftlern veranstaltet hatte in Washington DC, im obersten Zivilgericht, und hat also 2 Wochen lang die Wissenschaftler angehört. Die Kläger der Industrie haben sie ins Kreuzverhör genommen. Da waren auch 4 Europäer dabei. 2 Professoren aus Wien, einer aus Athen und einer aus Bratislava. Und der Richter hat dann Wochen später ein erstes Urteil gefällt und hat gesagt, eine verantwortungsvolle Gesellschaft kann diese qualitativ hochwertigen wissenschaftlichen Studien und Erkenntnisse nicht ignorieren. Aber leider passiert das immer noch zugunsten der Wirtschaft, des Gewinns, des Profits.
Wahnsinn. Und ist es denn so, dass die, also wir sind ja im Prinzip dann in einer doppelten Zange. Also wir haben einmal das Gerät am Ohr, was die Probleme macht oder was neben einem liegt und brummt oder eben seine Strahlen da empfängt von den Masten. Und dann haben wir aber gleichzeitig auch noch der Radius von den Masten selbst. Und jetzt ist es ja so, dass mit der 5G aufgrund der geringen Reichweite dieser Frequenzen dort, muss das ja wohl ganz nah beieinander stehen, alle 500 Meter oder was da die Ansage war. Das heißt, das ist auch was, wo wir uns quasi auch auf den Häusern sehen wir das ja jetzt teilweise. Und es ist ja auch so, dass während Corona, während der Krise, ist ja das auch mit einer geradezu affenartigen Geschwindigkeit ausgebaut worden, das gesamte 5G-Netz. Oder man jedenfalls sind überall diese quadratischen Objekte da an Masten angebracht worden. Und man sieht ja schon, dass es sehr viel häufiger ist man ja in einer solchen Strahlung ausgesetzt. Was ist denn das Schlimmere? Ist das das individuelle Handy? Oder auch wenn ich jetzt sage, also ich lehne das alles komplett ab, weil ich mich schützen möchte oder aus sonstigen Gründen, bin ich denn dann trotzdem durch die Strahlung, die von den Masten ausgeht oder von den Satelliten gegebenenfalls, auch schon so im Griff der gesundheitlichen Problematik, dass das Handy nur so ein Tüpfelchen auf dem i ist? Oder wie muss man das sehen?
Ja, also es ist auf der einen Seite das eigene Verhalten, was man kontrollieren sollte. Auf der anderen Seite absolut richtig, durch diese enorme Hochrüstung, nenne ich es mal, die uns erwartet wegen 5G, fordern ja auch die kritischen Wissenschaftler einen Ausbaustopp von 5G. Wir haben jetzt im Zuge einer NGO, der ich angehören darf, das ist die sogenannte Kompetenzinitiative, über Jahre hinweg eine Studie durchgeführt oder durchführen lassen. Ich habe das begleiten dürfen und auch dokumentiert. Und in Teilaspekten ist das auch im Film, wo wir eben auch zum Beispiel eben die Schlafqualität überwachen und sehen, dass die Menschen, die näher an einem Sender wohnen, eine schlechtere Qualität haben. Wir sehen, dass die Menschen, die näher am Sender wohnen, eine höhere Tendenz zu Gesundheitsrisiken auf Langzeit auf jeden Fall haben. Wir haben beispielsweise reale Blutwerte. Wir haben allen Probanden Blut abgenommen und 7 Stunden später war es dann im Labor bei Professor Beljajew, eigentlich die Nummer eins weltweit in dem Forschungsbereich Zellbiologie, Gentoxikologie. Und wir haben hier zum Beispiel, was die Grenzwerte anbelangt, haben wir einen Schutz durchaus im thermischen Bereich. Also wir sind eigentlich vor Wärme geschützt durch die Grenzwerte, aber nicht vor anderen krebsauslösenden Elementen. Und da hat Professor Beljajew zum Beispiel die Grenzwerte hinzugezogen, die gilt für die Arbeiter in Atomkraftwerken. Und wenn du das tust, dann gehst du also in den Bereich der ionisierenden Strahlung, der sozusagen, wie sagt man, radioaktiven Strahlung. Und wenn du das siehst und diese Grenzwerte zugrunde legst, dann haben wir im Bereich der sogenannten Chromosomenschäden eine 7,6-fache durchschnittlich Übersteigerung der Grenzwerte. Das heißt, der Verbraucher, ja, ist nicht geschützt. Und auch die Forderung der Wissenschaftler geht eben genau in diese Richtung. Aber was hören wir darüber? Wie wird es öffentlich diskutiert? In Italien wird das getan. Da sind im Moment heftige Diskussionen und in Italien gab es auch erste Prozesse, die gewonnen wurden bei Menschen, die den kausalen Zusammenhang hergestellt haben. Und deswegen wird man auch nervös. Aber wir haben halt eine andere Lobby in Deutschland und deswegen fand ich es für mich auch ganz wichtig, dass ich als kritisch denkender Mensch versuche, mit meinen Möglichkeiten etwas dafür zu tun, die Menschen aufzuklären. Und wir werden diesen Film auch in verschiedenen Sprachen noch bringen. Ich habe in der Schweiz Menschen, die eben auch rund um eine Sendeanlage einiges schon erreichen konnten. Die haben jetzt im Moment einen Ausbaustopp bei 383 Sendern nur im Kanton Bern erwirkt. Die zeige ich auch im Film. Aber was passiert, weil ich die im Film habe, bin ich jetzt rechts, Nazi. Ne?
Also das heißt, die gleiche Diffamierung, also das ist auch ein rechtes Thema, ja, Mobilfunk, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja wirklich verrückt, ja.
Also in Teilaspekten ist das so, also es ist immer schon wieder auch so eine Diskreditierung, die stattgefunden hat. Es gibt auch so ganz spezielle kleine Wadenbeißer, die versuchen, dieses Thema ständig, also mit Diskreditierung. Und komischerweise ist es so, dass einer, der selbst viele hundert Mal, wie er mir mal sagte, diskreditiert wurde von diesen kleinen Lobbyisten in Deutschland, dass der jetzt gerade hinter den Kulissen mich diskreditiert, weil ich mit Menschen zusammengehe, die angeblich rechts sind. Also da ist auch aus den eigenen Reihen ein Widerstand zu spüren, den ich sehr schade finde. Aber ich habe mein Auge nicht nur auf den deutschen Verbraucherschutz, sondern ich sehe ihn zumindest europäisch und weltweit. Und insofern versuche ich eben diesen Film auch in den verschiedenen wichtigen Sprachen unter Menschheit zu machen.
Hallo Wolfgang.
Da ist ein.
Kannst du uns hören? Ich weiß nicht, ob er uns hören kann. Klaus, okay. Ich möchte dir gerade noch eine.
Hallo.
Hallo.
Jetzt hört zu, aber ich habe.
Hallo.
Hallo.
Klaus, ich würde dir gerne noch eine Frage stellen. Also diese Grenzwerte, die kommen ja auch nicht aus der Wissenschaft, wie ich das verstanden habe, sondern von diesem Institut IKNIRP. Ist das richtig? Ja. Das ist ja aber eigentlich eine Lobbyveranstaltung oder eine Lobbyorganisation der Mobilfunkindustrie selbst. Also was dürfen wir da erwarten oder wie realistisch sind diese Werte, die von dort kommen? Und warum ist das so, dass die in diese Funktion geraten sind?
Also es musste irgendwann mal ein Grenzwert her. Das hat die Industrie erkannt. Und vor allen Dingen im Kontext einer kritischen Wissenschaft, die eben Probleme gefunden hatten. Und da hat man gesagt, da kümmert man sich besser selber darum, ja, ehe man das vergibt. Und da gibt's also ganz, ganz tolle Geschichten. Das ging etwa so Mitte der 90er Jahre los. Und das ist die Internationale Kommission zum Schutz von nicht ionisierender Strahlung oder International Commission. Und wo sitzt diese internationale Kommission? Die sitzt in München als Untermieter im Bundesamt für Strahlenschutz, wird von deutschen Steuerzahlern bezahlt. Die haben ein Budget für das Sekretariat von 100.000 Euro im Jahr und so weiter. Und die bekämpfen oder die schützen die Strahlen in der Tat, aber eben nicht die Verbraucher. Und das ist auch aufgedeckt worden mit einer Broschüre. Das wird auch in meinem Film zur Sprache gebracht durch den Professor Buchner. Ich glaube, den hattet ihr auch mal zu Gast im 5G-Thema. Und der Madame Rivasi, eine EU-Abgeordnete aus Frankreich, die leider Ende November letzten Jahres verstorben ist. Und das war auch so eine aus der alten Generation, die kein Blatt vor den Mund genommen hat, die auch Frau von der Leyen aufgefordert hatte, die SMS, den SMS-Austausch und den E-Mail-Austausch mit Pfizer aufzudecken. Also da gibt's auch durchaus wieder eine konkrete Parallele. Mhm. Und in der Tat ist das aufgedeckt worden, dass es diese Kommission zum Schutz der Strahlen gibt, die eben mit Menschen ausgestattet ist und ausgestattet wird. Also das sind alles eigentlich industrienahe Kollegen, die international diese Grenzwerte festlegen, die uns in der Tat vor thermischen Wirkungen schützen, aber nicht vor athermischen Wirkungen. Und jede kritische Stimme aus dem Bereich der Wissenschaft weltweit wird von denen sofort attackiert. Das kannst du schon sagen. Und einer von den Freunden der ersten Stunde, der Gründer, glaube ich sogar, der wurde dann bei der WHO tätig. Den habe ich auch im Film. Das ist der australische Forscher Mike Rappaccioli. Und Dr. Mike Rappaccioli flog dann auf als von der Industrie bezahlter Lobbyist, der in der WHO aber dafür gesorgt hat, dass sich das Phänomen No Problem durchsetzte und sich der Mobilfunk also sozusagen frei von irgendwelchen Gesundheitsrisiken und Problemen, weil die Stimme der WHO, vertreten durch Herrn Rapaccioli, immer sagt, es gibt kein Problem, wir haben tolle Studien gemacht und wir sehen keine Probleme, der also wirklich diese einseitige Informationspolitik gefahren ist und sehr erfolgreich gefahren ist. Also die erste Milliarde Handynutzer brauchte, glaube ich, 12 Jahre. Die zweite Milliarde brauchte 3 Jahre und die dritte nur noch 2 Jahre in der Entwicklung der Zahlen der Mobilfunkverträge. Heute haben wir ja mehr Verträge als Einwohner auf diesem Globus.
Ist der Wahnsinn. Und aber eigentlich ist ja auch diese Angelegenheit, dass man das Handy gar nicht so direkt am Ohr haben soll, das ist ja eigentlich nicht richtig kommuniziert. Also ich selbst habe das auch erst vor einigen Jahren erkannt, ja. Also eigentlich auch insbesondere eingangs der Krise, weil ich dann eben so, oder der Maßnahmenkrise, weil ich dann so viel telefoniert habe und dann auch immer so ein wirklich ein heißes Ohr bekam und auch irgendwelche unangenehmen Gefühle. Ja, also es war irgendwie unangenehm, das am Kopf zu haben, so die ganze Zeit. Und dann habe ich mich damit näher beschäftigt und habe dann auch das natürlich dann anderweitig gelöst. Aber man sieht ja tatsächlich gar nicht so viele Menschen, die immer mit irgendwelchen Stöpseln im Ohr unterwegs sind. Viele haben es ja dann doch irgendwie am Ohr und das steht angeblich im Kleingedruckten bei den Handys mit dabei, aber es ist nicht allgemein bekannt. Oder wird nicht ständig herausgerollt.
Keiner liest das Menü. Nicht? Also im Menü steht Sicherheitsabstand zum Beispiel, ganz klar. Aber wer trägt sein Handy nicht in der Hosentasche? Also in dieser Beziehung gibt es viel zu wenig Verbraucheraufklärung, Verbraucherschutz. Das kann man nur eigeninitiativ machen. Und einfach mal zum Beispiel sein Menü durchlesen. Aber insgesamt ist natürlich die Strahlenbelastung zunehmend. Und auf jeden Fall, wie ich eben schon mal sagte, ist es auch im Sinne der Mediziner, der kritischen Mediziner, ein Brandbeschleuniger. Und es liegt nur noch bedingt auch in den Händen der Verbraucher, dass sich das ändert. Also es wird wirklich leider hochgerüstet. Umso wichtiger ist es eben, dass man Aufklärung betreibt. Das fordert übrigens auch der Technikfolgenausschuss im Europäischen Parlament.
Wolfgang, du möchtest was sagen?
Ich habe eine Frage. Viele Leute benutzen dann ja Bluetooth-Kopfhörer. Und wie ist denn das, wenn das Handy jetzt weiter weg ist, aber das Bluetooth-Ding ist im Ohr oder ist ganz dicht dran? Wie ist denn da die vergleichbare Belastung?
Also ich habe natürlich diese Frage gestellt und ich habe auch mit eben Messtechnikern ständig Kontakt und die sagen, keine gute Idee. Also Bluetooth auch ist Quatsch. Also es ist vielleicht eine leicht reduzierte Strahlenbelastung, aber wir wissen, dass schon in ganz, ganz niedrigen Bereichen thermische Wirkungen möglich sind. Eben, ich habe das versucht eben mal zu erklären, im Bereich des Zellstresses, oxidativer Zellstress und so weiter, gibt es da ganz klar
Stress. Was hast du gesagt, also, Wolfgang? Hast du das gesagt? Man hat es nicht gut gehört.
Leider immer so unterbrochen, abgehackt. Deshalb ist es schlecht synchron. Aber ich glaube, denn die Empfehlung wäre dann ja, das Handy mit dem Kabel zu verbinden, mit dem Kabelkopfhörer und dann so weit weg wie möglich zu halten.
Ja, oder eben über Lautsprecher. Das Handy hat ja heutzutage einen Lautsprecher. Das sagen eigentlich die in diesem Bereich am intensivsten geforscht haben, die sagen, leg es ganz weg vom Körper und mach den Lautsprecher an und dann bist du eigentlich mehr auf der sicheren Seite. Also je größer der Abstand, umso besser.
Ich habe noch eine.
Wolfgang, jetzt bist du festgehangen.
Ja.
Eine Beobachtung, die wir mal gemacht haben in dem Fachausschuss, wo wir Herrn Detzingen auch mal als Sachverständigen bei uns hatten. Und da ging es darum, dass man ja bestimmte Dinge messen kann. Man kann die Reaktion im Enzephalogramm kann man sehen, wenn das Handy angeschaltet wird, wenn es ausgeschaltet wird. Das hat er damals ja schon gemacht. Aber die Frage war immer, die physikalische Wirkung, die man messen kann, die ist ja so ähnlich, wie wenn ich jetzt spreche, könnte man die Dezibel messen, könnte man die Lautstärke messen. aber man kann den Inhalt dessen, was ich sage, auf den das, was der andere Mensch jetzt empfängt, die biologische Wirkung, die kann man nicht messen. Und da ist die Frage eben, wie sich das auswirkt auf die Zellen, wie sich welche kommunikativen Prozesse dadurch angestoßen werden, wie die Biologie reagiert auf dieses neue Umfeld. Da glaube
ich. Ja, jetzt.
Wolfgang?
Also ich habe jetzt den zweiten Teil der Frage nicht verstanden.
Nee, das ist jetzt auch gerade unterbrochen.
Ist da auf
dem. Wolfgang, du müsstest den letzten Teil nochmal wiederholen. Du, das war gerade ganz unterbrochen. Du bist fest eingefroren und dann.
Ja, also mich interessiert auch, ob es Untersuchungen gibt, wie Zellkulturen zum Beispiel oder Zellgewebe auch reagieren. Ob man da sehen kann, wie sich die Kommunikationsprozesse innerhalb der Zelle verändern und beeinflusst werden.
Jawohl, da gibt es einiges mittlerweile, klar. Das ist ja noch ein relativ junges Forschungsfeld, aber man hat es immer weiter präzisiert, vorangetrieben, Wirkmechanismen ist man auf der Spur gekommen. Und da gibt es vor allen Dingen bei der Med-Uni Wien tolle Erkenntnisse. Das war sogar zwischendurch zweimal finanziert worden von einer Versicherungsanstalt, AUVA, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, nämlich in dem Moment, als in Italien die ersten Schadensersatzfälle gewonnen wurden von den Klägern, da wurde denen so ein bisschen schummrig, was da auf sie zukommt an Forderungen. Und deswegen haben die Studie an der Med-Uni Wien, das nennt sich Atem, athermische Wirkungen, gefördert. Und dabei ist einiges rausgekommen. Wir haben Erkenntnisse aus diesen Studien, die beispielsweise so stark sind, dass sie vor Gericht in Washington DC bei den größten Schadensersatzprozessen aller Zeiten, von denen man in der Öffentlichkeit auch nichts hört, das ist so ein bisschen wie Big Tobacco, die laufen seit 2001, als relevant anerkannt wurden. Also da gab es ein Wissenschaftshearing genau zu diesen Kriterien der zellbiologischen Wirkung der Strahlung. Also da sind wir schon ganz weit eigentlich in dem Wissensstand. Und wir haben eben auch im Europäischen Technikfolgenausschuss eine Kommission gehabt, geleitet von der Frau Dr. Bell-Pocci, das erwähne ich auch in meinem Film. Das ist die Leiterin des Ramazzini-Instituts in Bologna, gerade im Krebsforschungsbereich sehr, sehr viele Dinge geleistet hat, die auch häufig Kronzeuge der Anklage war bei ganz bestimmten Schadensersatzprozessen. Und die hat im Auftrag der Europäischen Technikfolgenabschätzungskommission ganz klar gesehen, 800 Studien hat die auseinandergenommen und hat gesagt, wir können so nicht weitermachen. Wir müssen 5G-Ausbaustopp fordern. Wir müssen eine ganz andere Aufklärungsarbeit leisten, was den Verbraucherschutz anbelangt und so weiter. Also diese Erkenntnisse sind massiv vorhanden und werden genauso massiv bekämpft.
Wenn jetzt der Elon Musk sich durchsetzt mit seinen Satelliten, ja. Und wenn jetzt diese Masken überflüssig werden überall, weil er das Monopol hat und weil er technologisch was bietet, was die anderen in den Schatten stellt, wie sieht es dann aus mit der Belastung? Gibt es da Daten darüber?
Nein, da gibt es eben noch keine Daten, was die Satelliten anbelangt. Ich habe so ein bisschen im Hinterkopf auch wieder von Professor Buchner, dem ich sehr nahe stehe und wo ich des Öfteren mal Fragen auch platzieren darf, der sagt eben zuletzt, dass es da noch keine Erkenntnisse gibt. Aber es gibt natürlich andere Phänomene, die sich hier zeigen schon. Ich glaube, heute habe ich die Nachricht gehört, dass wieder 3000 neue Satelliten da ins All geschossen werden sollen. Was da genau auf uns zukommt, wissen wir noch gar nicht.
Es wäre spannend, wenn das Argument könnte ja sein, denn dass die elektromagnetische Wirkung mit dem Quadrat der Entfernung ja abnimmt oder schwächer wird. Und die sind ja sehr weit weg, die Satelliten, im Vergleich zu diesen Masten, die um uns herum stehen. Von daher wäre das schon spannend, dass man sich damit mal auseinandersetzt.
Das ist sicher richtig, aber natürlicherweise ist das sozusagen Internet of Things, was die ja vorhaben, also Smart Cities und so weiter, auch sehr stark von einer räumlichen Nähe der Sendeanlagen. Und ich glaube nicht, dass wir unser All so vollschießen können, dass das faktisch ersetzt werden kann.
Also diese Internet of Things, die, das ist ja eine Sache, die man zum Beispiel auch in Datensammlung.
Wolfgang, du bist wieder ganz verschwunden.
Die aus der Medizin erfolgen, ja, alles gesammelt. Und diese Daten, die sind natürlich jetzt, ja, das Datensammeln, dem sind keine Grenzen gesetzt zurzeit. Covid-19 war ja so ein Push auch für diese Industrie. Die Frage ist, ob das, wenn sich das als unsinnig herausweist, was ich vermute, weil diese Daten, die können höchstens benutzt werden, um uns irgendwelche Märchen zu erzählen von denjenigen, die diese Daten sammeln und sie interpretieren. Aber die geben ja keine vernünftigen Hinweise über wirkliche Zusammenhänge, die möglicherweise für die Gesundheit wichtig sind. Also das kann sein, dass das eine Mode ist, die schnell wieder vorbei ist. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Auswerten von wie heißt das, Real-World-Data, so nennen die das, ja, dass das irgendwann nichts mehr wert ist, dass das sich als Flop erweist, weil die Menschen wissen, diese Daten sagen nichts aus.
Ja, richtig. Was natürlich auch immer wieder jetzt von der kritischen Wissenschaft, das hatten wir eben kurz angedeutet und was man auch ja nachvollziehen kann, kritisiert wird, ist das Suchtverhalten, was ja teilweise bewusst auch getriggert wird. Diese Reizüberflutung bei den jungen Menschen, die ähnliche Mechanismen im Hirn hervorrufen, wie Alkohol und hervorrufen. Solche Geschichten sind ja noch zusätzlich auch. Schade, dass Sie nicht früher dabei waren. Ich habe schon diese Dinge ein wenig ausgeführt. Aber auch Ihnen darf ich den Filmtipp geben, das-digitale-dilemma.de. Da gibt es einen ausführlichen Film von mir, den ich Gott sei Dank vor wenigen Wochen kostenfrei zur Verfügung stellen konnte. Und ich darf den selbst, ja?
Klaus, ich würde jetzt gerne noch mal wissen, es gibt ja schon diese Teststrecken. Also wenn man jetzt zum Beispiel Richtung Hannover fährt, da kommt man in eine relativ von Berlin kommt man in eine ziemlich ausgeprägte Teststrecke, oder jedenfalls sind alle paar Meter sind da diese Masten mit den Kästen drauf und so weiter. Was wird denn das? Also ist die Vorstellung wirklich, dass wir dann auf der Autobahn mit diesen Gerätschaften fahren und dann mit irgendwie selbstfahrenden Autos, oder wofür dient dieses Dings?
Ja, natürlich. Also es geht in Richtung autonomes Fahren.
Wolfgang, ich glaube, du musst dich da stumm schalten. Weißt du, es springt immer wieder auf dich über. Du musst das generell stumm schalten, wenn du nichts sagst, weil sonst ist das immer wieder deine.
Okay. Jetzt, wo waren wir? Bei dem
Autobahn.
Genau. Ja, genau. Autonomes Fahren. Diese Teststrecken dienen natürlich dazu, aber auch hier sind ja die Erkenntnisse, die wir bisher haben, nicht so unbedingt durchgängig vielversprechend. Das ist Teststrecke. Und wir haben mittlerweile aber auch Erkenntnisse, dass zum Beispiel die Strahlung ersetzt werden kann durch Licht. Und da geht eigentlich eine Entwicklung ab, die mich eher auch hoffnungsvoll denken lässt in die Zukunft, weil strahlenfrei ist schon möglich. Also ich habe auch in meinem Film einen französischen Quantenphysiker, der eigentlich der erste war, der eine marktfähige Lichttechnik angeboten hat, und zwar schon im Jahr 2008. Mhm. Die haben beispielsweise ein komplettes Krankenhaus strahlungsfrei gemacht über die Lichttechnik. Also da ist sehr viel Musik im Raum, aber das, was jetzt das autonome Fahren anbelangt, hat sich erst einmal die 5G-Technik durchgesetzt. Das hat natürlich auch wieder finanzielle Interessen. Es gibt drei führende Firmen in dem Bereich, das ist Apple, Samsung und Qualcomm. Die teilen sich so 75% des Marktes, wo eben strahlengesteuerte Dinge für 5G im Vordergrund stehen. Und die werden einen Teufel tun, die schon vorhandenen Alternativen schnell in die Tat umzusetzen. Aber das wäre verbraucherfreundlich möglich. Und
Könntest du dazu noch mal was Näheres ausführen? Weil das fand ich auch sehr interessant. Also wie diese Lichtmodule funktionieren Und da würde mich auch interessieren, ob man gegebenenfalls dieses, das einfach umrüsten könnte, zum Beispiel. Also, dass man jetzt diese Mobilfunkgerätschaften, ist das der gleiche Träger und man schickt einfach nur was anderes dadurch und könnte das dann dafür nutzen? Oder müsste man dafür ganz was Neues umsetzen, vielleicht auch draußen? Oder ist das was, was nur im Haus funktioniert?
Also, das, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht der Technikfreak, aber generell kann ich ein paar Versuche starten, das so zu erklären, dass man es vielleicht besser versteht. Es geht darum, Indoor-Verhalten zum Beispiel zu steuern über Licht. Das heißt, 80% der digitalen Nutzung findet ohnehin Indoor statt. So. Und da sind diese Lichtmöglichkeiten schon so weit entwickelt, dass du beispielsweise über eine LTE-Lampe, sozusagen mit einem kleinen Modul, das habe ich auch mal demonstrieren lassen, empfangsbereit bist und schnell im Internet bist. Ohne Strahlung. Also du kannst das WLAN ausschalten und machst den Rest über Licht, über die Lichtquelle. Und bisher ist das ein Modul, das steckt man so an und demnächst, in der nächsten Generation, wird das integriert werden können, zum Beispiel in dein Laptop oder Tablet und auch ins... Also da geht die Entwicklung ganz klar hin, wird aber noch gebremst aus den eben genannten Gründen, weil man hat sich also auch politisch auf 5G erstmal eingeschossen und sogar die Möglichkeiten, wie gesagt, in einem Krankenhaus beispielsweise, die hat man gesehen, die sind möglich, aber man hat sie dann wieder politisch unterdrückt, weil man erstmal das, was WLAN zu bieten hat, bis zum bitteren Ende ausnutzen mag. Und das ist also auch ein Politikum, was sich gegen den Verbraucherschutz eigentlich orientiert. Mhm. Aber das kennen wir ja.
Und sag mal, man könnte, es sind ja jetzt auch diese Frequenzen oder die Höhe der was da gesendet wird. Wäre das denn, also jetzt bei 5G oder bei diesen klassischen, der aktuellen Mobilfunklösung, ist denn das, gäbe es denn da auch Frequenzen, die, sagen wir mal, positiver wären? Es gibt ja immer dieses Thema, dass es so Heilfrequenzen oder die Schumannsche Frequenz der Erde, die uns ja irgendwie gut tut, und viele andere Frequenzen sind ja durchaus förderlich für uns, und dann gibt es eben welche, die uns nicht gut tun, weil sie eben, ich weiß nicht, zu sehr in Resonanz gehen mit irgendwas anderem und da eben auch vielleicht komische körperinterne Schwingungen machen. Gäbe es denn jetzt auch auf dieser klassischen oder der aktuell real existierenden Lösung, gäbe es da Möglichkeiten, positive, heilende Frequenzen durchzujagen, mit denen man auch genauso telefonieren könnte?
Also das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich natürlich mit solchen Menschen auch getroffen, die der Meinung sind, dass das geht. Die vergleichen immer auch zum Beispiel Elektrohypersensibilität mit Wetterfühligkeit und haben eben auch Phänomene aus der Wetterforschung und so weiter anzubieten. Aber auch da wird blockiert. Also es gibt natürlich Frequenzbehandlungen. Da sind ja schon im medizinischen Bereich einige Dinge vorhanden. Wir hatten vor allen Dingen aus der früheren Sowjetunion eine intensive Forschung in dem Bereich. Also da gibt es ja auch dieses Havanna-Phänomen. Man hat also auch umgekehrt geforscht, wie man Strahlung als Waffe nutzen kann, um eben auch Krankheiten zu provozieren. Das ist dann bei den Angestellten der amerikanischen Botschaft auch gelungen. Und umgekehrt, ja, gibt es auch heilwirksame Frequenzen, das ist ganz klar. Da bin ich allerdings jetzt ein bisschen überfordert, um dem gerecht zu werden. Nur die Frequenzen, die benötigt werden, um beispielsweise das, was das sogenannte Internet of Things, also wo du deine Babywindel verbinden kannst mit deinem Handy und so weiter, was das alles für Voraussetzungen hat, das wird natürlicherweise eine Frequenzerhöhung benötigen, und da ist man ja im Moment auch politisch dabei, zum Beispiel das zu fordern. In der Schweiz ist da im Moment eine aktuelle Diskussion, in Italien ist die Diskussion da, weil die brauchen eigentlich eine höhere Sendeleistung, um all diesen Tools gerecht zu werden. Aber ja, da kann vielleicht der Wolfgang Wodak auch ein bisschen was dazu sagen. Natürlich gibt es Einsatz von heilenden Frequenzen in der Medizin. Und es gibt, wie gesagt, Menschen, die der Meinung sind, dass man es sogar schaffen könnte, diese Art der Signale für den Mobilfunk zu nutzen.
Ich glaube, Wolfgang ist jetzt gerade rausgeflogen. Irgendwie ist seine Verbindung heute nicht ganz stabil. Vielleicht kommt er gleich wieder rein. Das ist manchmal irgendwie so, wo wir schon von Frequenzen sprechen. Aber könnte man denn, das habe ich jetzt verstanden. Ist es denn so, dass die nochmal zu dem Licht, das ist aber eine ganz andere Technologie. Also man könnte nicht, das bedarf es eigentlich gar nicht. Das heißt, wir könnten diesen ganzen Mobilfunkkram und diese ganzen Gerätschaften, die da ja in England schon teilweise von den, ich glaube, auch irgendwie herabgerissen werden. Also könnte man die einfach quasi vergessen und dann muss man eben was Neues, eine neue Lösung aufbauen, die dann eben ganz andere Funktionalitäten hat. Also es ist eigentlich für die Katz quasi, was da jetzt gelaufen ist, ein Ausbau.
Wenn man so will, ist das so zu bewerten, ja. In letzter Konsequenz ist eben die Lichttechnik als Alternative, als wesentlich gesundheitsförderliche Alternative vorhanden, marktfähig, wurde eine Zeit lang sogar gefördert. Beispielsweise in Frankreich, der hatte ein Forscherteam von 30 Menschen. Und es gibt eben viele, auch große, zum Beispiel Lichtfirmen, die auch diese Patente schon in der Schublade haben. Die haben die auch teilweise bei ihm erworben. Mhm. Also es wird auch meines Erachtens nicht richtig aufzuhalten sein. Also da ist ein großer Hoffnungsschimmer. Es gibt in Deutschland eine Initiative, wie gesagt, die Kompetenzinitiative, da gibt es den Professor Wilfried Kühling, der schon sehr, sehr viel sich im Bereich der Umwelt, des Umweltschutzes Verdienste erworben hat. Und der spricht von einer notwendigen Funkwende und setzt auch voll auf Licht. Da gibt es eben zum Beispiel auch eine Firma sogar in Deutschland, die sich jetzt etabliert hat. Die habe ich letztens mal aufgesucht in der Nähe von München. Also es gibt dort konkrete und eigentlich auch direkt vorhandene Möglichkeiten, sich selbst schon damit auszurüsten. Und die haben jetzt zum Beispiel auch erste Schulen damit ausgestattet. Also das ist alles noch im Versuchsstadium. Und dazu braucht es natürlich auch offene Geister, die das zulassen. Aber es gibt beispielsweise dann auch, da bin ich auch am Ball, ein Team, was auch wieder aus Frankreich gesteuert wird, rüber in die Schweiz, wo an der Universität in Genf aktuell Versuche laufen, im direkten Vergleich WLAN und Licht, Li-Fi und Wi-Fi, für zum Beispiel Pflanzen. Der nächste Schritt wird Insekten, weil wir haben auch einen hohen Rückgang an Insekten, wo viele Experten sagen, das hat was mit dem Mobilfunk zu tun. Und wir haben Baumschäden und so weiter. Also da muss sich was ändern und erfreulicherweise ist da auch schon was vorhanden. Und diese Funkwende, die der Professor Kühling fordert, ist auch politisch machbar. Also da gibt es wirklich auch ganz klare, ein sogenanntes Weißbuch hat er geschrieben, strategische Hinweise, wie man eigentlich diese Politik ändern kann. Bisher wird sie eher bekämpft und ignoriert, weil die Industrie so stark am Ball ist.
Das heißt, ich kann aber jetzt als Endverbraucher tatsächlich bereits jetzt mich ausstatten mit diesen Tools, mit diesen Li-Fi und zumindest in meiner eigenen Wohnung eben aufräumen. Und dann habe ich vielleicht noch aus den Nachbarwohnungen in Berlin zum Beispiel, habe ich dann immer noch irgendwie WLAN im Gange. Aber das ist halt ja auch nicht vielleicht so stark wie das, was jetzt bei mir in der eigenen Wohnung idealerweise noch neben dem Schlafzimmer in einer Einraumwohnung oder so irgendwie sich da manifestiert. Das heißt, da könnte ich mich auf jeden Fall schon schützen.
Absolut, das ist marktfähig, aber wir wollen hier keine Werbung betreiben, aber es ist auch in Berlin von einem Institut mit begleitet worden, die Forschung, und da schicke ich dir gerne Informationen dazu.
Das ist sehr spannend. Und jetzt noch mal eine Frage, also wenn das den Menschen betrifft, dann betrifft das ja auch die Tiere, die mit im Haushalt leben. Ist denn da mal was untersucht worden? Also was die, ich meine, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Sachen. Da gibt es ja auch Menschen, Tierärzte, die vermuten, dass durch die auch doch viel stärker zugenommen habende Impferei, auch bei den Haustieren und ständigen Entwurmungen und sonstigen Sachen, eben die auch vielleicht gar nicht mehr so lange leben. Aber es ist ja durchaus auch möglich, dass zum Beispiel so eine dauerfrequente Beschallung, dem sind die Tiere ja in gleicher Weise ausgesetzt wie die Menschen. Die sitzen ja häufig dann neben den Menschen, die am Telefonieren sind, oder laufen in der Wohnung herum, wo eben überall das WLAN tobt. Wie ist denn das? Also ich meine, es ist ja letztlich die gleiche physiologische Problematik, die sich bei den Tieren dann auftut. Gibt es da genauere Untersuchungen? Es wird ja auch Tierversuche geben, schätze ich mal, in dem Bereich.
Ja.
Du bist jetzt auch gerade irgendwie festgefroren. Also das ist ja spannend, dass wir heute gerade bei diesem Thema so viele technische Raffinessen haben. Ich glaube, wir müssen einen kurzen Moment warten. Das scheint irgendwie etwas schwieriger zu sein. Ja, vielleicht machen wir eine kurze Pause. Wir machen mal eine ganz kurze Pause und versuchen, die technische Problematik zu lösen. Oder
diese Elektrosmog-Belastung auch hausgemacht?
Ja, wir sind wieder da. Wie Klaus gerade sagte, hatten es mit einem weiteren digitalen Dilemma zu tun. Es ist hier irgendeine Art, ja, weiß ich auch nicht, irgendwelche hochfrequenten Interferenzen haben sich da irgendwie breit gemacht und jedenfalls haben die zu etwas verstümmelter Sprache geführt. Klaus, magst du das gerade nochmal, wir sprachen ja über die Tiere, also wie sich das eben auf die Haustiere oder auswirkt, beziehungsweise was man aus Tierversuchen weiß, was das macht mit den Tieren.
Ja, also da haben wir teilweise erschreckende Erkenntnisse. Übrigens kann ich jetzt wieder eine Brücke bauen zum Professor Buchner, der also auch mit Bauern mal und bei Bauern, nachdem eine Sendeanlage dort installiert worden war, wirklich fatale Ergebnisse gesehen hat, Fehlgeburten und so weiter. Darüber gibt es Studien. Was jetzt das Haustier anbelangt, kann ich vielleicht mit einem Tipp dienen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele und hochqualifizierte Baubiologen, die eben auch als Messtechniker unterwegs sind, weil viele Menschen genau dieses Problem erleben, befürchten. Und wenn man zum Beispiel misst und dann mit Hilfe der Baubiologie sowas wie Abschirmmaßnahmen macht, es gibt auch hochentwickelte Farben, die man verwenden kann, die beispielsweise dann eben die Strahlung abhalten. Also da gibt es baubiologisch einige tolle Dinge. Und Dazu kann ich auch ein paar Informationen schicken. Wie gesagt, wir wollen ja hier jetzt keine Werbung betreiben. Aber ich weiß von vielen Menschen, die da eine große Hilfe bekommen haben. Und das gilt dann eben auch für die Tiere, in der Tat.
Okay, jetzt würde mich noch mal interessieren, das ist ja auch so ein Feld, wo, oder sagen wir mal, es gibt ja so Felder wie zum Beispiel die Energie oder das Thema 2-Liter-Auto oder solche Dinge, die so quasi disruptiven, revolutionären Charakter haben würden, wenn man sie denn tatsächlich nicht irgendwo verschwinden lassen würde, sondern eben umsetzen würde. Und da gibt es ja doch allerlei Entwicklungen. Ist denn das, würdest du das auch so sehen, dass das in dem Mobilfunk auch so ein heißes Feld ist, wo eben unter Umständen auch Wissen sehr stark verteidigt wird, beziehungsweise eben auch Marktzugang sehr, sehr aggressiv abgewehrt wird? Also es muss jetzt nicht unbedingt damit enden, dass die Menschen oder die Erfinder irgendwie ihr Leben verlieren. Aber da gibt es doch sehr starke Beharrungskräfte wahrscheinlich, die dazu führen, dass eben die ganzen Sachen nicht auf den Markt kommen, was du ja schon angedeutet hattest, jetzt mit Li-Fi oder mit eben anderen Technologien, die es vielleicht auch schon gibt und die einfach nicht das Licht der Welt erblicken, das Licht des Marktes erblicken, weil sie eben einfach abgeschirmt werden durch anderweitige Interessen. Ist da aus deiner Sicht noch mehr in der Pipeline, was wir eben vielleicht gar nicht kennen, was wir gar nicht wissen, weil es so stark abgepuffert und verdeckt wird?
Also im Mobilfunkbereich gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die sich im Laufe der Jahre etabliert haben. Ich sage mal, das aussichtsreichste ist das sogenannte Li-Fi-System. Und was du eben auch schon mal angedeutet hast, es gibt auch da Möglichkeiten, dass ich ein paar Hinweise mal gebe, die ich jetzt hier nicht öffentlich preisgeben möchte, wo es eben auch Lösungsansätze gibt, die den Menschen konkret helfen. Auf der anderen Seite, natürlich wissen wir das aus vielen Erlebnissen der letzten Jahre, dass die Industriemächte, sage ich jetzt mal, natürlich wenig Verbraucherschutz im Hinterkopf haben, sondern nur das Geschäft. Und das haben wir im Mobilfunk auch ganz klar. Also das kann man erkennen von Anfang an, wie gesagt, Wargame Memo, der geht nicht zu dem Wissenschaftsteam und sagt, wie können wir für den Verbraucher da eine Lösung finden, sondern der geht zum Lobbyisten, um zu fragen, wie können wir den bekämpfen, der diese Erkenntnisse hat. Mhm. Also da, allein in diesem zweifelhaften Verhalten liegt da schon eine Moral, die wir eben zunehmend in dieser gesellschaftlichen Entwicklung verspüren. Und das ist sehr traurig. Also das, wie gesagt, geht dann bis hin zur Diskreditierung. Und ja, ich habe auch schon von Todesfällen gehört, wo man wirklich denkt, oh la la. Aber meine, das ist immer ein heißes Eisen, ist ja ganz klar.
Ja gut, es ist häufig dann ja auch nicht ganz einfach, wirklich eine Kausalität. Ist es dann vielleicht doch nur ein reiner Zufall gewesen oder die Person war dann so gestresst durch die Umstände oder was weiß ich. Also das ist ja natürlich nicht immer so ganz einfach nachzuweisen. Könntest du noch mal zu diesem Wargame-Memo noch mal was sagen? Also wie läuft dann das Wargaming, wenn jetzt die in den Blick der Öffentlichkeit geraten und man kriegt eben, hat jetzt das Gefühl, so wie vielleicht bei Krebs, ja, da, ich meine, Krebs durch die Zigarettenindustrie, dann kommt das plötzlich hoch und es fühlt sich eben nicht mehr alles so nach Freiheit und Abenteuer an, sondern eben auch nach unangenehmen Nebenwirkungen. Da hat man ja auch das unglaublich lange da alles abgestritten, dass es überhaupt irgendeinen Zusammenhang geben würde. Und wie läuft dieses Spiel, um die Leute in der Spur zu halten, dass weiter gekauft wird?
Also, vielleicht machen wir es mal anhand eines praktischen Beispiels fest aus unserer Medienlandschaft. Es gibt ab und zu mal so bis hin zur Bildzeitung Seite 1, Strahlung kann doch Krebs erzeugen, solche Schlagzeilen. Mhm. Und dann ist irgendwo eine Studie aufgetaucht, die wird dann eben neu interpretiert. Und 2 Wochen später, spätestens, wird das Ganze wieder zurückgenommen. Und dahinter steckt kein Zufall, sondern dahinter steckt gezielte Lobbyarbeit. In diesem Wargame-Memo, was sich ja bezog auf die erste Studie weltweit, die ein zellbiologisches, sozusagen krebserregendes Element innerhalb der Strahlenforschung gesehen hat, innerhalb der Mobilfunkstrahlenforschung, die ja noch sehr jung war, hat man von Seiten der Lobbyagentur in etwa folgende Anweisungen vermittelt. Erstens, die Studie per se in Frage stellen, weil sie ist ja im Moment nur eine Einzelstudie, die muss erstmal reproduziert werden. Und das machen wir dann am besten selbst. Die Industrie kümmert sich darum, diese Studie zu untersuchen und auf Reproduzierbarkeit hin dann zu interpretieren und so weiter. Also das heißt, die Themenführerschaft sollte bei der Industrie bleiben und die sollte nicht dem quasi Zufall überlassen werden.
Die Studie ist dann natürlich nicht reproduzierbar, wenn sie dann von der Industrie nochmal versucht wird nachzuahmen.
Okay. Wollen wir nochmal beim Wargame-Memo bleiben? Der nächste Beispiel aus der Regieanweisung ist ein Beispiel aus der Wissenschaftsgeschichte. Es gab mal im Fachjargon hieß das Cold Nuclear Fusion. Das heißt, du konntest eine Atomreaktion im Reagenzglas erzeugen, braucht es keine Hitze. Das wäre die Lösung für das Energieproblem weltweit gewesen. Es wurde in einer Pressekonferenz, ich glaube im Jahr 86, vorgestellt in Amerika. Und genau dieses Beispiel hat dann die Agentur angeführt und hat gesagt, immer den Hinweis, manche haben sich weit aus dem Fenster gelehnt und dann hat es sich eben als nicht wiederholbares Experiment erwiesen. Wir wissen bis heute nicht, was da genau gelaufen ist, aber ist ja egal. So, das ist der zweite Hinweis von Seiten der Agentur. Der dritte Hinweis läuft in Richtung Diskreditierung des Wissenschaftlers. So nach dem Motto, wenn alles nichts mehr hilft, müssen wir eben diesen Ansatz der Fälschung oder der manipuliert ausgeführten Studie mal in die Diskussion bringen. Und wenn wir dann unsere eigene Studie haben, dann ist da der Schwamm drüber. Das ist also so, im Wesentlichen sind das die Schritte, die aus dem Memo, was als Beweis vor Gericht vorliegt, erarbeitet wurde von Burson-Marsteller.
Wahnsinn. Also im Prinzip Trick 17 wird einfach abgespult und immer mit der gleichen Masche. Ich meine, wir haben es ja jetzt auch während der Maßnahmenkrise auch wiederholt gesehen. Da kommt irgendeine Studie raus, wird dann ganz schnell zurückgezogen. Dann sind die alle ganz unglaubwürdig und irgendwas ganz schiefgelaufen. Und dann gibt es eine andere Studie, die alles widerlegt. Und dahinter sitzen lauter Leute mit Interessenkonflikten. Also es ist ja eigentlich auch der Klassiker. Ist ja echt irgendwie auch pervers.
Und das ist wirklich... Es ist wirklich ein deutliches Muster, was man durch die Wissenschaftsgeschichte Mobilfunk ganz klar verfolgen kann.
Und dieser Fall, dieser große Gerichtsprozess, der da in den USA jetzt läuft, da ist ja auch auch einer der Protagonisten aus dem Film, der Carlo, ist da auch, glaube ich, der ist da stärker involviert, der Mediziner und Anwalt ist. Stimmt das?
Ja, richtig.
Ja. Und was, in welchem Stadium ist dieser Gerichtsprozess?
Also, wie gesagt, die Ersteinreichung war 2001. Danach ist auch die Gerichtsakte benannt. Das ist der Fall Murray. Nachdem es eingereicht worden war, quasi in einem lokalen Zivilgericht, hat es dann den Weg bis zum obersten Gerichtshof der USA geschafft. Also Superior Court. Und dieses Superior Court hat dann bestimmt, dass mehrere Fälle, die jetzt in Amerika mittlerweile aufgetaucht waren, wo ähnlich die Kausalität zwischen dem Ereignis Gehirntumor und der Nutzung, häufigen Nutzung eines Handys zu finden war, dass die zivilrechtlich behandelt werden müssen. Und deswegen hat das oberste Gericht es zum obersten Zivilgericht in Washington D.C. gegeben. Das war ungefähr im Jahr 2011, also 10 Jahre später. 10 Jahre hat das gebraucht. Dann wurde es halt doch durchaus ernst und die Klägerseite, und zwar ist dort der international tätige Industrieverband, da sind alle Big Player drin, die sitzen alle auf der Anklagebank. Also ich glaube 183 Firmen, also von Microsoft über wen auch, alle die Big Player sind hier angeklagt, eben auch T-Mobile und so weiter. So, und die haben natürlich die besten Anwälte aufgefahren. Da sind 40 Anwaltskanzleien involviert.
Angeklagten. Also angeklagt, aber du meinst jetzt, also angeklagt, Entschuldigung, angeklagt nicht im Sinne, sondern du meinst einfach als Beklagte. Das ist ja kein strafrechtliches Verfahren.
Ja,
okay. Also genau. Die haben sich zusammengetan, die 180 Leute, und haben insgesamt beschäftigen die 40 dicke Anwaltskanzleien, die da schießen mit allen Rohren.
Also es ist nicht, sind nicht 180 Leute, sondern es ist die Association. Der Industrieverband. Verstehe. Ja. Mhm. Und in dem Industrieverband sind die Big Player alle organisiert. Mhm. Und die haben dann wiederum insgesamt 40 Anwaltskanzleien, die Top-Leute, engagiert. Und die befeuern natürlich den Richter seitdem mit den unterschiedlichsten Erkenntnissen. Und dann musst du hier nochmal 1000 Seiten lesen und so weiter. Deswegen zieht sich sowas in die Länge. Aber dann gab es einen weisen Richter am obersten Zivilgericht, der gesagt hat, wir müssen schauen, ist denn die Wissenschaft und die wissenschaftliche Erkenntnis der quasi kritischen Wissenschaft ernst zu nehmen? Oder ist das wirklich das, was die Industrie immer versucht hat, das so in dem Bereich der Scharlatanerie hinüberzureichen? Mhm. Sind das Scharlatane oder mit wem habe ich es hier zu tun? Ja, und dann kamen durchweg gestandene Professoren aus den großen Universitäten und haben eben ihre Erkenntnisse aufgezeigt, sodass der Richter, was ich eben schon mal gesagt habe, zu dem ersten Urteil kam, dass eine verantwortungsvolle Gesellschaft diese hochkarätige Wissenschaft und die daraus erwachsenen Erkenntnisse nicht ignorieren darf. Mhm. Gegen dieses erste Urteil hat dann die Industrie wieder Einspruch erhoben und es gab dann mittlerweile schon wieder zwei neue Hearings. Das letzte war Ende 23, ist natürlich auch durch die Corona-Phase nochmal aufgehalten worden. Mittlerweile wurde zweimal der Richter gewechselt, einfach durch die Laufzeit. Aha. Der letzte Richter stellt sich heraus als ein ehemaliger Industry-Guy, der da jetzt Richter ist, da wird gerade wegen Befangenheit Wunde angepasst. Also das ist wirklich wie Big Tobacco. Das ist Strategie und ja, wir bleiben dran.
Okay, aber gibt es da, also steht da irgendwann ein finales Urteil jetzt in absehbarer Zeit oder zieht sich das jetzt, denkst du, die nächsten 5 Jahre auch in dieser Ungewissheit irgendwie hin, um Zeit zu schinden oder wie auch immer?
Also ich habe meine Kristallkugel heute nicht poliert. Mhm. Wenn ich da reinschaue, dann sehe ich natürlich, das ist, wie gesagt, ähnlich wie bei Big Tobacco. Ich glaube, da hat es über 30 Jahre gebraucht, nicht? Und erst im Jahr Nummer 23 oder sowas. Also es wird alles versucht, um die Dinge hinauszuzögern. Und das haben sie bisher ganz gut geschafft. Und ich kann wirklich nicht sagen, wann es beendet ist. Ich weiß nur, dass es einen zusätzlichen Aspekt gerade gegeben hat, wo eben natürlich auch die Klägerseite strategisch versucht, etwas zu schaffen. Und da sind mittlerweile das Problem, was sich eben zeigt, ist die klassisch direkte Kausalität. Und im Zivilrechtlichen würde es reichen zu sagen, das war so die Standardaussage, es ist wahrscheinlicher als nicht, dass häufiges Handytelefonieren ein Krebs erregend ist. Mhm. Oder auch ein Krebs ausgelöst haben kann. Das reicht zivilrechtlich. Der neue Richter hat plötzlich in dem Hearing strafrechtliche Relevanz eingebunden. Und deswegen geht es dem gerade an den Kragen, weil den direkten kausalen Zusammenhang zu bringen, weißt du, als Juristin, ist quasi unmöglich.
Ist natürlich auch schwierig, weil es gibt ja letztlich keine richtige Vergleichsgruppe. Also wenn man es jetzt zum Beispiel darauf abstellen wollte, weil wie du schon gesagt hast, gibt es inzwischen mehr Handys als Menschen auf diesem Planeten. Und wie willst du dann das überhaupt noch auseinanderdrehen? Weil natürlich können die jetzt Erkrankungsursachen auch an sonstiger, ich weiß nicht, Toxizität der Lebensmittel oder sonst was könnte ja da auch noch mit irgendwie eine Rolle spielen. Gibt es denn da bestimmte, also nochmal so zur Vorstellung, also diese Phänomene, also speziell diese sehr seltenen, früher seltenen Hirntumore, in was für einem, also wie intensiv muss man denn da telefoniert haben? Also jetzt natürlich individuell und so weiter, aber gibt es da sowas, das tritt normalerweise nach 2 Jahren, will ein Telefonieren auf oder sind das 7 Jahre oder 10 oder gibt es da so eine Pi mal Daumen-Geschichte? Oder wie viel haben die Leute telefoniert, die dann diese Probleme bekommen haben?
Ja, also zum Beispiel dieser erste Fall, der war Techniker bei Motorola und er hat die Handys getestet. Also der war ständig mit dem Ding am Ohr. Aber selbst den hatte man nicht darauf hingewiesen, dass das keine gute Idee ist. So, zum Beispiel. Mittlerweile hat man im Zuge der Wirkmechanismen, ich sag das jetzt mal so eine Art Daumenwert, dass man sagt, wenn man 10 Minuten telefoniert hat, braucht man 2 Stunden, damit sich die Zelle wieder quasi selbst reguliert, repariert. Mhm. Diese Reparaturmechanismen sind unterbrochen. Und je häufiger du eben mit dem Handy am Ohr telefonierst, umso höher ist das Risiko, einen Hirntumor zu bekommen. So, das ist jetzt mal ganz platt, also nachvollziehbar formuliert. Also das ist, wie gesagt, nochmal, du brauchst immer Erholungszeiten für die Zelle. Du musst der Zelle eine Erholung gönnen und die ist pro 10 Minuten Gespräch bei 2 Stunden. Wer macht das schon? Das ist wieder die Frage. Wer hält den Sicherheitsabstand ein? Also insofern sind hier ja bei der häufigen Nutzung und bei dem Phänomen der immer weiter steigenden Nutzung ganz viele Probleme, die da auf uns zukommen. Die Wissenschaftler sehen das ganz klar, diese Gefahren.
Und lass uns noch einmal sprechen über diese Suchtproblematik, auch gerade bei den Kindern. Was ist das, was an diesen Handys so süchtig macht? Ist das irgendwie auch eine, wie will man sagen, die Frequenz selbst, die irgendwelche, ja, ich weiß auch nicht, halt irgendwelche süchtig machenden Aspekte hat, keine Ahnung, dass sich der Körper an diese Exposition gewöhnt, oder ist es eher das, was in dem Handy sich abspielt, also die Spiele, die Kommunikation, dieses, dass man da halt irgendwie ständig auf Trab ist, was kommt denn da schon wieder in Social Media, irgendwas Neues, die neue Hype-Nachricht oder sowas, ist es das oder sind es andere Aspekte?
Also es ist auf jeden Fall ein Cocktail, einmal aus dem Tool selbst. Und deswegen haben auch schon Programmierer, die zum Beispiel am Anfang die Social Media entwickelt haben, ganz klar gesagt, uns kam es darauf an, die Jugendlichen und Kinder so lange wie möglich aktiv zu halten. Weil durch dieses aktive Verhalten entsteht dann aber wiederum ein Suchtverhalten. Das heißt, es gibt schon erste einsichtige Kollegen, die, als sie loslegten, nicht wussten, was sie da veranstalten. So, und innerhalb der Gehirnforschung sehen die Hirnforscher, das kommt im Film auch kurz zur Sprache, durch eine wunderbare Frau, die Gertraud Teuchert-Noth, die 25 Jahre lang ins Gehirn geschaut hat sozusagen und Suchtverhalten und die Mechanismen, die dazu führen, chemisch gesehen hat, also in den Abläufen, biochemischen Abläufen des Gehirns gesehen hat. Und die spricht von einer Reizüberflutung. So, und deswegen sagt sie auch, du kannst nicht mal ein bisschen pro Tag, sondern wenn du ein Kind gut erziehen willst und die Hirnkapazität optimal entwickeln lassen willst, dann gehört das Handy erst ab 14 Jahren in den täglichen Gebrauch. Und das, wie gesagt, dieses Phänomen ist eine Steuerung, die einerseits durch geschicktes Liken und Reizüberflutungsprovokationen ausgelöst sind und dann durch das eigene Verhalten auch in diese Richtung sich entwickelt. Und das ist natürlich bei Kindern und Jugendlichen mittlerweile auch sichtbar. Also das kann jeder nachvollziehen. Es gibt mittlerweile ganz, ganz schlimme Geschichten auch aus dem Bereich der Menschen, die Therapien machen. Mhm. Es hat Studien gegeben, die mussten abgebrochen werden, weil die Kinder nicht bereit waren, sich vom Handy zu trennen für einen Tag. Also das ist wirklich auch ein zunehmendes Phänomen. Und insofern, ja, das ist also ein Suchtphänomen, wo eben auch die Wissenschaft ganz klar Hinweise gibt und auch eigentlich die Empfehlungen des Europäischen Parlaments in die Richtung gehen. Aber auch hier muss wahrscheinlich wieder der Klageweg dazu führen, dass sich da was Entscheidendes ändert. Denn im Moment geht es den sogenannten Social Medias an den Kragen. In Amerika haben sich 41 Staaten zusammengetan. Die Bundesstaatsanwälte klagen die Social-Media-Betreiber massiv an im Moment. Da kommt noch was.
Also wegen süchtig machen oder was?
Ja, Suchtverhalten. Gezielt provoziertes Suchtverhalten.
Okay, aber ist das jetzt, ich meine, das kann man ja so oder so sehen. Das heißt ja, das kann ja ein Trick sein, um Zensur auszulösen. Also um diese ganzen, also sagen wir mal, diese Social-Media-Anbieter ganz lahm zu legen. Oder ist das tatsächlich eine positiv zu sehende Aktivität, sodass eben vielleicht, ich weiß nicht, die Belohnungsmechanismen bei dem jeweiligen Anbieter irgendwie verändert werden, sodass da eben nicht mehr ganz so ein großes Suchtpotenzial da drin ist?
Also letztendlich läuft es darauf hinaus, und da gibt es noch keine große Öffentlichkeit, also da werde ich nur auch peripher immer mal jetzt informiert. Ich bleibe aber da am Ball, das ist natürlich hochinteressant, weil die haben natürlich keine Geldsorgen für die Klage, weil der Staat steht dahinter. Ja? Also hier geht es aber darum, dass es ausgelöst wurde durch zum Beispiel eine erhöhte Selbstmordrate unter den Kindern, weil du teilweise in diesen sogenannten Social Medias auch Anleitungen zum Selbstmord gefunden hast. Also da geht es auch um Inhalte. Aha. Und so weiter. Also das ist schon ein hochbrisantes, heißes Eisen, klar.
Also tatsächlich, diese Geschichten sind ja schon wirklich bemerkenswert. Ich habe jetzt gerade über eine Bekannte mitbekommen, deren Kind von Lernschwierigkeiten betroffen ist. Und dann wurde sie darauf hingewiesen, dass es eben eine sogenannte auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung geben soll oder gibt. Keine Ahnung, ein neues Phänomen. Und die Bekannte war dann eben beim Ohrenarzt, wo das HNO-Arzt, wo das eben irgendwie untersucht werden sollte. Und der sagte dann zu ihr, ach, eigentlich würde er das sei eigentlich gar keine richtige Thematik, das käme eigentlich alles aus seiner Sicht von genau den Handys und von dem Daddeln da am Computer, weil die Kinder eben nicht mehr Sachen auswendig lernen. Die haben Telefonnummern, Kirchenlieder, Gedichte oder irgendwie sowas, das wird alles überhaupt gar nicht mehr auswendig gelernt. Und dadurch haben die einfach nicht mehr so eine Aufmerksamkeitsspanne. Da wird eben auf dem Tablet irgendwie rumgewischt und da ist ständig Action und man guckt eigentlich die ganze Zeit, aber man nimmt nicht mehr richtig wahr, was die Figuren dann da auch sagen oder was eben so um einen herum ist. Und dass dadurch jetzt so ein Phänomen entsteht, wo er gesagt hat, also das gab es früher gar nicht. Ob das jetzt genau daran liegt oder an was anderem, aber er meinte, das sei vorher so selten gewesen und jetzt ist das plötzlich, sieht er das überall. Aber eben als, nach seiner Sichtweise eben als auch Phänomen dieser Social Media oder eben Tabloids, Reizüberflutung und eben fehlgeleiteten quasi Entwicklung. Und also das ist ja gut möglich, dass das eben auch in so eine Richtung, also da schafft man sich ja dann wieder neue Erkrankungen, ja, die dann natürlich wieder auch das ganze Leben beeinträchtigen, weil wenn ein Kind nicht richtig lernen kann, weil es eben so abgelenkt ist oder so, ist vielleicht auch eine Typfrage, dann hat das ja auch für die Zukunft Auswirkungen. Also da wird wirklich wieder irgendwas aufgrund von finanziellen Interessen und sonstigen Verquickungen laufen da auch wieder sehr viele Dinge schief, ja.
Absolut, ja. Es läuft was schief im Staat Dänemark. Es ist schon wirklich ein sehr komplexes Thema. Und am Anfang habe ich auch gedacht, mein Gott, wie soll ich dem gerecht werden? Das ist übrigens auch ein sehr rechercheintensives Thema, weil es eben so breit gefächert ist und du weißt auch am Anfang gar nicht, und da muss ich auch den Verbraucher in Schutz nehmen, wem kann ich noch glauben? Und ich habe mir halt erlaubt, nach alter journalistischer Tradition mir die Leute auch anzugucken. Ich bin da hingefahren, da wo es weh tut, in die Labors. Und dann merkst du schon, wie ernsthaft Menschen auch besorgt sind Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir auch hier in dem Bereich sensibilisieren. Und ja, ich hoffe, mein Film hilft da ein bisschen.
Der ist auf jeden Fall sehr schön eingängig. Ich finde, der berührt sehr viele dieser Themen oder zeigt es auch in so einer, also auch der macht Lust, dass man sich noch stärker mit den, also intensiver mit den einzelnen Fragen auseinandersetzt. Aber es ist wirklich ein sehr guter Überblick und zeigt die Probleme sehr kompakt. Und auch wer das noch nicht als Problem erkannt hat, kann sehr, sehr schnell warm werden mit dieser Thematik. Ja. Klaus, ja. Gibt es aus deiner Sicht noch was zu sagen, was wir jetzt nicht berührt haben zu der Mobilfunkproblematik?
Also ich fand das jetzt schon ganz toll. Vielen Dank. Wir haben ja jetzt schon doch etwas länger jetzt hier reden können. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass die Menschen ja sich auch mal fern von der industriegesteuerten Informationspolitik eigene Gedanken machen. Das ist nicht nur im Mobilfunk so. Und ich denke, es ist einfach wichtig, zu sehen, sich zu informieren. Es gibt bei uns beispielsweise diese Kompetenzinitiative, bei der ich mitarbeiten durfte. Es gibt dort wunderbare Fachlektüre, wissenschaftliche Berichte, die runtergebrochen wurden auf ein sehr angenehmes Niveau. Mhm. Es gibt erfreuliche Perspektiven, die auch im Film genannt werden, zum Beispiel aus der Schweiz, was da diese Gruppe veranstaltet, ist schon sehr beachtlich. Die Erfolge sind da. Es gibt Gerichtsurteile, wo es eben mal einen Stopp reingehauen wird bei den Swisscoms dieser Welt. Und ja, das ist einfach wichtig, dass wir uns über den Verbraucherschutz andere Gedanken machen und nicht einfach wild drauf losrüsten. Ja. Das wäre vielleicht noch eine kleine Botschaft. Und ja, ich danke auch sehr, was jetzt Wolfgang und deine Arbeit anbelangt. Ich finde das super wichtig und wichtiger denn je.
Danke dir, Klaus. Ja, also dann den Film kann ich wirklich allen ans Herz legen, zu finden unter www.das-digitale-dilemma.de. Kann man dank der Unterstützung von Förderern, denen dieses Thema sehr am Herzen liegt, eben auch kostenlos anschauen. Und ich glaube, also man sollte sich den wirklich anschauen und da auch Inspiration mitnehmen und vielleicht auch nochmal die eigene Nutzung des Mobilfunks hinterfragen, ja, ob man da nicht optimieren kann, dass man sich und seinen Lieben weniger Risiken aussetzt. Ja, ganz herzlichen Dank dir, Klaus. Wir bleiben in Kontakt. Ich bin gespannt auf die nächsten Entwicklungen und wir werden hier dann auch weiter darüber berichten, was sich da an technischer und Studien, an der technischen und an der Studienfront und auch an der juristischen Front dann da in Amerika tut. Vielen Dank dir.
Prima. Ich danke auch.
Danke sehr.
Tschüss.
Ciao.
Ciao. Ciao.
So, wir machen eine ganz kurze Pause, weil ich kurz mal einmal klären möchte, was jetzt mit Wolfgang ist. Und wir warten gerade noch auf den nächsten Gast. Und genau, wir gehen ganz kurz nochmal in die Pause und sind dann gleich wieder da. Ja, wir sind zurück. Wir hatten einige technische Probleme. Ich habe dir schon gesagt, vielleicht lag es an dem heißen Mobilfunkthema, was wir da besprochen hatten, oder auch, heißen Temperaturen an den Aufenthaltsorten von bestimmten Personen. Auf jeden Fall, Wolfgang hatte auch Schwierigkeiten. Jetzt hier flog auch ständig aus dem Zoom raus und die Probleme sind jetzt aber gelöst. Jetzt ist er wieder da. Hallo Wolfgang.
Hallo. Moin.
Hallo. Und wir haben auch unseren nächsten Gast da. Wir sprechen jetzt Englisch. Wir haben ja die Übersetzung. Dann können wir eben sozusagen frei von der Leber weg auf Englisch sprechen. Und ich begrüße unseren nächsten Gast, James Rogaski. I'm excited to see you. You're an author.
And James Rogaski, ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Sie sind Autor und waren schon mal hier zu Gast und haben sich darauf spezialisiert, auf die WHO, die Sie sehr intensiv untersucht haben in den letzten Jahren. Vor allem, seit Sie Ihre Pläne vorgebracht haben, die Welt zu regieren. Vielleicht können Sie uns kurz erzählen, wer Sie sind, für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, damit die wissen, was Sie so treiben. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und all die Unterstützung, die Sie mir gewährt haben. diese Informationen zu veröffentlichen. Ich bin 64 Jahre alt.
Und
will meine Position in der Welt darstellen. Ich habe seit dem Alter von 19 keinen Arzt mehr besucht. Ich wende mich gegen die Pharmaindustrie und glaube, dass die Pharmaindustrie das wesentliche Problem ist. Ich bin 1996 nach Kalifornien gezogen und habe dort homöopathische Firmen verwaltet und habe mich mit Ernährung beschäftigt und mit Ernährungsexperten zusammengearbeitet und weiß von so vielen Alternativen zur Pharmaindustrie, um seine Gesundheit zu wahren. Dass es schon peinlich ist, dass die meisten Leute, wenn sie ein Gesundheitsproblem haben, zu ihrem Arzt laufen und sich Medikamente verschreiben lassen. Es bekämpft nur die Symptome und löst das Problem nicht. Deshalb bin ich sehr stolz darauf. Das wird vielleicht nach hinten losgehen. Aber ich bin stolz, ein Impfgegner zu sein und ein Pharma-Gegner zu sein. Sie könnten mir nicht Geld geben, um ein Aspirin zu nehmen. Es gab sicher Fortschritte der Medizin, die wertvoll waren, und wunderbare Menschen, die wunderbare Dinge gemacht haben. Aber es gibt eine Fehlwahrnehmung. Und was die WHO wirklich darstellt. Und es gibt sehr viel Informationen unserer Seite, was tatsächlich in den Dokumenten drinsteht, die hier verhandelt worden sind. Und was ich in den letzten 2 Jahren versucht habe, ist einfach diese Dokumente zu lesen und die Videos zu gucken und der WHO auf die Finger zu gucken und darüber zu berichten, so klar und präzise wie möglich. Und das will ich jetzt auch wieder tun. Es ist wirklich eine Machtergreifung durch die WHO, die wir gesehen haben. Sie haben vor 4 Jahren die Macht auf eine sehr sichtbare Weise an sich gerissen. Und jetzt versuchen sie, das in Stein zu meißeln, in gesetzlichen Rahmen, damit sie in der Zukunft mit einem Fingerschnippen allen diktieren können, was wir zu tun haben als Menschen und Nationen. Ich würde da sogar widersprechen, denn das ist Teil der Missinformation für meinen Teil. Tatsächlich ist das Thema sehr verwirrend. Und es ist sehr hilfreich, zurückzugehen und zu gucken, warum die Verhandlungen, die die WHO in den letzten 2 Jahren beaufsichtigt hat, überhaupt begonnen. Und ihr Publikum ist hellwach und sie wissen, was passiert ist in den letzten Jahren. Aber es ist sehr hilfreich, so zu tun, dass wir alle das geschluckt haben und die offizielle Version geglaubt haben, dass Corona und Remdesivir und die verschiedenen Drogen und PCR-Tests geglaubt haben, um eine vernünftige Unterhaltung zu führen darüber, was bei der WHO los ist, muss man ein bisschen das alles vergessen, was man weiß, und sich in die Rolle zu stellen, das alles zu glauben, was die Welt seit 2021 glaubt. Und die offizielle Version zu glauben. Das Problem war damals, dass sie fast ein Jahr lang die Impfungen verabreicht haben. Und die Version war, wenn wir die Leute einfach dazu bringen könnten, diese Impfung zu akzeptieren, dann würde Corona verschwinden und die Welt wäre wieder in Ordnung. Aber was passiert ist, entsprach diesem Plan nicht, denn die großen Pharmafirmen war tatsächlich nicht groß genug, wenn man das glauben kann. Sie konnten nicht liefern, was sie versprochen hatten, alle Impfungen auf dem ganzen Planeten zu liefern. Die Länder dachten zu benötigen. Länder wie Kanada hatten 400 Millionen Impfdosen für ihre Bevölkerung. Aber die Vereinigten Staaten haben den Markt für Remdesivir, wie ich es sage, oder Remdesivir, in Beschlag genommen. Der PCR-Test, der ja kein wirklicher Corona-Test ist, wie wir wissen, die Diagnose-Werkzeuge, die Pharmamittel und Behandlungsmethoden waren in den meisten Teilen der Welt nicht üppig vorhanden. Und diese WHO-Verhandlungen begannen deshalb, weil die WHO nicht in der Lage war, das zu stellen. Das ist die Desinformation. Viele Länder haben nach diesen Verhandlungen gefordert. Die Länder haben gesagt zur WHO, da ihr dafür zuständig seid, sollt ihr eine Abmachung verhandeln zwischen den Ländern. Ob es jetzt ein Vertrag ist oder ein Beschluss oder eine Abmachung, haben sie Zusätze zu den internationalen Gesundheitsrichtlinien beschlossen. Und im November 2021 begann der Prozess dieser Verhandlungen. Meiner Meinung nach hätte das wahrscheinlich in der Welthandelsorganisation verhandelt werden sollen. Das ist ein Handelsdisput und kein Gesundheitsdisput. Als das weiterging, 2022, beim 75. Weltgesundheitstreffen, präsentierten sie einen Vorschlag, um eine Arbeitsgruppe für Zusätze zu den internationalen Gesundheitsrichtlinien vorzustellen. Und sie sagten den Ländern der Welt, reicht eure Vorschläge bis den 30. September 2022 ein, dann beginnen wir diesen Prozess. Und ein Teil der Verwirrung liegt darum, dass es an den Verhandlungen an den Zusätzen gab und die Verhandlungen für einen neuen Vertrag. Also wir sprechen heute über den letzten Tag der Weltgesundheitstreffens 2022 und Zusätze zu den Weltgesundheitsrichtlinien wurden vereinbart. Aber über den anderen Weg, den neuen Vertrag, wurde keine Einigkeit erreicht. Viele Leute sagen dazu den Pandemievertrag. Es war ein Rahmenabkommen, so wie die Rahmenabkommen zu Tabakregulierung oder zu Klimawandel. Und diese Regulierungen sollten im Juli beginnen und sie hofften, das bis zum Ende 2024 abschließen zu können. Aber am 24. Mai, dem Freitag vor dem Treffen, gab es eine Unterzeichnungszeremonie der WTO, der Weltbehörde für geistiges Eigentum. Und die meisten Leute wissen nicht, dass diesen Vertrag existiert. Der Grund, warum das wichtig ist, ist, weil diese Verhandlungen nicht wirklich um Gesundheit gingen. Sie gingen nicht um Kritik an dem, was passiert ist in den letzten 4 bis 5 Jahren. Darum ging es nicht. So wie ich das erkennen kann, wurde kein Wort darüber verloren bei den Treffen der WHO, um in Frage zu stellen, was in den letzten 4 bis 5 Jahren gemacht wurde. Die Masken wurden nicht in Frage gestellt. Der PCR-Test wurde nicht in Frage gestellt, um eine Pandemie herzustellen. Die Bewertung der Drogen, so wie Midazolam oder Remdesivir oder Paxlovid oder wurden nicht vorgenommen, ob sie vorteilhaft waren oder nicht. Die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson sind ja bereits vom Markt genommen, wegen den Problemen, die sie verursacht haben. Und wenn es Leute gibt, die noch glauben, dass die mRNA-Plattform Vorteile hat, obwohl es ganz offensichtlich nicht die Infektion oder Übertragung verhindert, wurde kein einziges Wort darüber verloren. Worüber Sie sprechen, ist die Teilhabe. Sie wollen eine Teilhabe und Gleichstellung bei der Erreichung des Zugangs zu diesen Impfstoffen. Wenn Sie den Begriff von der Weltteilhabe nicht kennen, reden Tedros davon und andere. Sie wollen, dass diese Zugang zu medizinischen Leistungen für die Welt ermöglicht wird, in unbegrenzter Menge. Ein gutes Beispiel ist Sonnenlicht. Wenn ich in die Sonne gehe und Sonne tanke, um Vitamin D zu bekommen, dann behindert das niemand daran, ebenfalls in die Sonne zu gehen, auch Luft zu atmen. Nur weil ich Luft atme, werde ich Ihnen die Luft nicht wegnehmen. Dieses Video heute ist ein globales Weltgut. Jeder kann sich das Video angucken und es wird keinem anderen die Fähigkeit wegnehmen, dieses Video zu gucken. Während viele Leute also sagen, was auch immer sie glauben, was in Genf passiert ist während dem Weltgesundheitstreffen 2022, mit dem Beschluss dieser Zusatzvereinbarungen, bin ich der Meinung, dass die Länder sogar mehr erhalten haben, als sie wollten. Wenn sie die Idee kennen, wenn man einem Mann einen Fisch gibt, ist er für einen Tag satt. Aber wenn man ihm das Fischen beibringt, kann er sich selber ernähren. Haben Bangladesch und die afrikanische Gruppe speziell in diesen Zusatzvereinbarungen danach nach einem neuen Artikel 13a gebeten. Und darin standen einige Dinge, aber ein Teil war davon, einen Zuteilungsmechanismus zu schaffen, wo der Direktor der WHO dem Land 1 sagen kann, Sie haben die Herstellungskapazitäten, Sie müssen sie dem Land 2 zur Verfügung stellen, weil sie einen Notfall erleiden. Sie wollten für einen Tag einen Fisch bekommen. Vom Oktober, November, Dezember 2022 bis Februar 2023 hat die WHO-Ausschuss diese vorgeschlagenen Zusatzvereinbarungen begutachtet und haben die WHO in einem Abschlussbericht am 6. Februar 2023 beraten und am 20. Februar 2023 präsentiert wurde und gesagt, wir haben nicht wirklich die Autorität, sowas zu machen. Dann werden wir in Haftung genommen und wir brauchen eine bessere Idee. Und die Pointe ist, was damals am 1. Juni 2024 beschlossen wurde, möchte ich auf Artikel 13, Artikel 44 und Artikel 54 DIHS in den beschlossenen Vereinbarungen, in dem ein Finanzmechanismus zur Koordinierung geschaffen wurde, damit Geld umgeleitet werden könne an Nationen auf der Welt, damit sie geografisch weitere Herstellungskapazitäten verteilen können, damit es einen fast unendlichen Vorrat von Dingen wie Masken und Tests und Pharmazeutika und Impfstoffen schaffen können. Und dann haben sie Zell- und genbasierte Behandlungstherapien auch noch dazu gefügt. und sowas wie die Kapazität, Gene zu editieren. Sie wollten die Leute also nicht mit einem Fisch behandeln, sie wollten den Leuten die Fähigkeit geben, enorme Mengen herzustellen, damit diese Dinge in unendlicher Vorrat auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen. Sie haben also das Kernproblem ignoriert. Die Lockdowns, die sozialen Begrenzungsmaßnahmen, die Testproblematiken, die Impfproblematik sind nicht die Art, wie man sich auf eine Pandemie vorbereitet. Das ist, wie die Pharmaindustrie Profite machen kann. Der Vertrag wird also immer noch verhandelt. Die Zusatzartikel sind angenommen worden. Viele Leute haben gesagt, dass wir einen großen Sieg erreicht haben. Aber ich glaube, dass wir verloren haben und dass die Pharmaindustrie gewonnen hat. Es ist fast unglaublich. Aber die Lektion, die sie gelernt haben, war, dass die Pharmaindustrie nicht groß genug war, um sofort die ganze Welt impfen zu können. Wir haben ein Problem. Und jeder, der behauptet, dass wir gewonnen haben, hat es nicht verstanden. Ich sehe das anders und kümmere mich seit 2 Jahren drum. Und ich bin nicht jemand, der sich schnell geschlagen gibt. Und ich bin nicht glücklich damit. Aber wir müssen verstehen, was passiert ist. Und ich sage den Menschen, bitte glaubt mir nicht, gehen Sie und lesen Sie das Dokument selber. Lesen Sie Artikel 13, 44 und 54 BIS. Wenn Sie sehen, dass das ein Handelsabkommen ist. Und sobald Sie die Probleme der intellektuellen Copyrights gelöst haben, haben sie das nächste Thema angegriffen, die Nationen wie Botswana und Südafrika ermöglicht haben, die Zugriff auf die Gensequenz zu haben. Firmen wie Pfizer einige Milliarden mehr Profite gemacht haben. Und im Vertrag steht, dass die biologischen Ressourcen eines Landes eine Frage der Souveränität sind. Und der Vertrag bestimmt, dass neue Patente möglich sein sollten, um Genmaterial zu patentieren. Und vielleicht können sie dadurch ihre Gewinne verfolgen. Und das hat also den Dammbruch verursacht. Anstatt am 28. Juni über den Zusatzvereinbarung zu sprechen, haben sie verstanden, dass sie vielleicht eine Lösung für sich erreichen können am Donnerstag, Freitag und Samstag und eine Vereinbarung erreicht haben, in der es hauptsächlich um das Geld geht. Sie haben die Details nicht bestimmt, aber nur beschlossen, dass es einen koordinierenden Finanzmechanismus geben wird. Und der Implementierungsausschuss, sobald sie sich treffen, wird die Details aushandeln. Es gibt also keine Details, wie viel das kosten wird, wo das Geld herkommen wird, wie das Geld verteilt werden soll. Es gibt keine Bestimmungen zur Buchhaltung und zur Finanzverpflichtung. Und die vielen Verträge, die das nach sich ziehen wird, wie 2009 schon gesehen, und die ganzen finanziellen Vorteile, Produkte in Lagerhäusern vorrätig zu haben, sobald die WHO sagt, wir haben hier einen Notfall, können diese Sachen aus dem Lagerhaus geholt werden. Jetzt haben wir die Vogelgrippe ja erlebt. Jetzt bestellen die Leute wieder Impfstoffe. Ich würde alle Leute ermutigen, dem Geld zu folgen. Es geht nicht um die Gesundheit. Diese Produkte sind alle schlecht für die Gesundheit. Aber sie erhöhen den Reichtum einer sehr kleinen Gruppe der Bevölkerung. Und da gibt es eben diesen Abkommen.
I have a question. I'm sure Wolfgang also has questions and input. This public,
Wolfgang hat sicher auch Fragen dazu. Dieses Weltallgemeingut, all diese Sachen, die wir nehmen oder benutzen sollen, bedeutet das, dass es für alle Menschen gleichzeitig auf der Welt jederzeit verfügbar sein sollte, es ist also vom Staat finanziert wird, dass wir auf einem staatlich finanzierten Level Zugang haben sollen, dass ein Impfstoff nur $5 kosten wird, dass die Menge der Menschen, die sowas Zugang haben, noch größer wird. Dass es fast eine Art Grundwert oder Grundgesetz gibt.
Amazing goods they have in you know, available in store for us.
Right. To be clear, the phrase global public good is spoken.
Der Ausdruck Weltallgemeingut ist im Rahmen der Abmachungen besprochen worden, aber der findet sich nicht in den Abmachungen. Sie reden von pandemisch verwandten Produkten in den Schlussversionen ist von pandemierelevanten Produkten die Rede. Sie haben da Schutzausrüstung und Gentherapien und so weiter subsumiert. Aber viele Nationen, zum Beispiel Ecuador, El Salvador und Bangladesch und Indien, haben kleine Gesundheitspakete verteilt mit Vitamin C, Ivermectin, Doxychloroquin oder was auch immer nützlich sein konnte. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn natürliche Produkte benutzt werden würden und Ernährungsprodukte, Ergänzungsprodukte benutzt werden würden für Bevölkerungen, die einer solchen Infektion ausgesetzt sein könnten. Aber das findet sich dort nirgendwo. Wir finden nur Masken und Pharmaprodukte auf der Liste. Also eine unbegrenzte Menge Geld an diese Produkte zur Verfügung zu stellen, zeigt, worum es der WHO wirklich geht. Es geht nicht wirklich um die Gesundheit der Menschen. Sie sind der Schwanz des Hundes der Pharmaindustrie. Der Kampf kommt von den verschiedenen Organisationen, die anscheinend an diesen Verhandlungen beteiligt waren. Aber keiner ist in der Lage, etwas darüber zu sagen, was in den letzten 4,5 Jahren schiefgelaufen ist. Sie wollen das nicht kritisieren, was die Pharmaindustrie gemacht hat. Sie wollen diese Industrie unterstützen. Und wenn wir begreifen, dass die WHO eingenommen wurde und dass sie die Marketingorganisation der Pharmaindustrie sind, werden sie weiter diese Produkte verkaufen, die uns nicht helfen, sondern schaden. Das ist eine Art staatliche Finanzierung. Die meisten Produkte, die verwendet wurden, egal ob es durch Versicherungen ging oder anderweitig bezahlt wurde, wenn es umsonst ist, dass man die Nasenrückwand der Menschen mit einem angeblichen Test schadet oder dass den Menschen Remdesivir verabreicht, das ist die Definition der Pharmakia, eine Täuschung. Sie sagen, dass sie zu unserem Schutz da sind, aber diese Produkte machen nichts zum Schutz, sondern verdienen nur Geld für die Pharmaindustrie.
So, I mean, it's, yeah, I understand. So it's even worse than one would have thought. You know, as I mentioned, I mean, this kind of power grab, and of course the power grab is important for them, because then they can kind of roll out the new pandemic.
Das ist eine Machtergreifung für die Pharmaindustrie, diese ganzen Mechanismen jetzt umsetzen können.
More people can make money off of it.
Damit man noch mehr Geld verdienen kann.
It is not the case that the WHO
Es ist nicht der Fall, dass die WHO die Autorität haben wird, den Nationen Vorschriften zu machen. Das ist nicht der Fall. In Artikel 24 Absatz 2 dieses vorgeschlagenen Pandemievertrags steht ganz deutlich, dass nichts in diesem Vertrag die WHO in die Lage versetzen wird, den Nationen Vorschriften zu machen. Sie wollen eine unendliche Menge von Produkten zur Verfügung haben, damit die Behörden und Tyrannen vor Ort, ob das jetzt ein Stadtrat ist oder eine Bundesregierung, das umzusetzen. Das sind diejenigen, die unsere Freiheiten missbraucht haben in den letzten Jahren. Sie haben dafür keinen Vertrag gebraucht, um ihre Autorität zu überschreiten, um Lockdowns und Vorschriften umzusetzen. Und viele Gesetze sind verabreicht worden, auch sogar nach der Corona-Krise, um den Autoritäten vor Ort noch mehr Notverordnungen zu ermöglichen. Es war nicht so, dass die WHO die Macht ergreifen wollten, um die Regierungen zu kontrollieren, während sie ihre Macht auskosteten. Diese Macht war eher eine bürokratische Verwaltungsebene. Der Pharmaindustrie ging es nur um die Finanzierung und die Milliarden für Produkte, die nichts machen, außer die Gesundheit der Menschen zu zerstören. Das ist eine andere Art von Macht. Das ist ein Handelsabkommen, das die Nationen beitreten, um Milliarden Dollar vom globalen Norden durch die WHO an den sogenannten globalen Süden umzuleiten, wo die WHO Logistikprobleme hatten. Man kann davon halten, was man will, von den sogenannten Transportschwierigkeiten für die Impfstoffe, aber sie waren nicht in der Lage, genug Produkte an den Mann zu bringen, um die gesamte Welt zu impfen. Und die erstaunliche Einsicht ist, dass die große Pharmaindustrie nicht groß genug war. Wenn man an den Kongo denkt oder die Kalahari-Wüste, sie wollen geografisch verteilte Herstellungsmöglichkeiten haben für mRNA-Impfungen und Diagnosemittel und so weiter, damit sie überall jederzeit vor Ort ihre Produkte an den Mann bringen können, wenn sie die Leute wieder erschrecken können. Und dazu bringen, diese Produkte zu nehmen, damit auch die Autoritäten vor Ort davon profitieren können. Ich glaube, Sie haben mit Ihren Argumenten sehr recht. Ich zeige hier die Verhandlungen der WHO-Treffen 2008. Damals gab es schon dasselbe Problem. Es gab Nationen aus Asien und Südamerika und Afrika. Und sie wollten keine Patente für die Viren. Und Sie sehen links die beiden Anwälte für die Vereinigten Staaten, die verhandelt haben, wenn es ein Virus gibt, den man entdeckt, von dem man Profite machen kann, soll dieses Wissen nicht monopolisiert werden können durch Patentrechte. Darum ging es schon die ganze Zeit. Das ist nicht nur die Funktion der WHO. Die WHO hat eine wichtige Rolle weltweit. Sie dürfen definieren, was Gesundheit ist. Sie dürfen die ICD-Codes definieren und die Normen. Wenn es keine ICD-Codes gibt, gibt es keine Krankheiten. Sie bestimmen, was eine Krankheit ist und was Gesundheit ist. Sie sagen, okay, wir definieren Gesundheit als Menschenrecht und dann setzen wir die Nationen unter Druck, um unsere Definition zu folgen. Sie haben das immer mehr ausgebreitet. Und wenn Sie Corona als ICD-Code gefunden haben und als positiven PCR-Test, das war die Definition. Es war absolut lächerlich, aber Sie haben das so gesagt. Alle haben darauf gehört. Mit der Macht zu definieren, was eine Krankheit ist, haben sie den Markt, den möglichen Markt definiert. Und all diese Nationen, die da mitgemacht haben, haben manche Misstrauen gehabt, aber es ist, glaube ich, eine gemischte Sache. Andere Regierungen waren unter Druck, um zu zahlen für diese Masken und Impfstoffe zu bezahlen, die sie selber für überflüssig hielten. Und ich weiß noch, der polnische Gesundheitsminister 2009 hat gesagt, nein, wir wollen das nicht kaufen. Diesen Impfstoff gegen die Schweinegrippe. Sie war sehr erfolgreich und hat sich geweigert. Und dieser Druck auf den Nationen durch die Medien, weil die Pharmaindustrie viel engeren Kontakt zu den Medien hat und kauft die Medien und übt dadurch Druck auf die Länder und Regierungen aus. Damit die Regierungen zum Handeln gezwungen werden. Es wäre eine große Möglichkeit für diese Länder zu sagen, nein, wir glauben der WHO nicht. Manche Bundesstaaten haben Beschlüsse gefasst, dass sie nicht mehr auf die WHO hören. Sie machen ihre eigenen Beschlüsse und Entscheidungen. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Außerdem waren sie neidisch, dass jemand ein Geschäft machen könnte und sie waren dabei außen vor. Sie wollten die Patentrechte für bestimmte Produkte haben und diese Produkte in den jeweiligen Ländern herstellen. Ich glaube, Sie haben recht, aber das ist nur eine Perspektive, die wir betrachten müssen. Die WHO ist eine Einrichtung, die von seinen Sponsoren abhängig ist. Wenn man sieht, dass die nicht ansteckenden Krankheiten Teil einer Pandemie sein sollen, so wie Adipositas, das soll eine Pandemie jetzt sein. Jetzt gibt es neue Krankheiten gegen Adipositas, die sehr teuer sind und es gibt einen großen Wettbewerb. Und es gibt 3 oder 4 Hersteller und wenn die WHO die Länder verpflichtet, etwas gegen Adipositas zu tun und die Nationen unter Druck setzen, dann sind die Regierungen sehr glücklich, weil ihre Pharmafirmen sehr viel Geld verdienen können. Genauso wie die deutsche Bundesregierung sehr glücklich war, weil BioNTech so viel Geld verdient hat. Die WHO ist also eine Marketingorganisation für Länderinteressen der pharmazeutischen Industrie in diesen Ländern. Die Regierungen dieser Länder tun also nichts für die Gesundheit ihrer Bevölkerungen. Sie machen etwas für die Wirtschaft ihrer Länder. Dafür ist die WHO da. Wolfgang, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Viele der Definitionen der internationalen Gesundheitsrichtlinien, Nummer 1, definieren sie Gesundheitsprodukte, nichts Natürliches, nichts, was sehr wenig Gewinne abwirft, aber nur die Hightech-Produkte. Und wenn sie dafür Finanzmechanismen vereinbaren können, um das zu welchen Bedingungen auch immer zu bezahlen, durch die Weltbank oder die Entwicklungsbanken oder den Internationalen Währungsfonds oder Spenden, andere Aspekte, das ist ein kleiner eine Zeile in Artikel 43. Es gibt über 400 Stakeholder, NGOs, nichtstaatliche Akteure, zivilgesellschaftliche Organisationen, viele, viele Teilhaber, die alle wollten, dass das verabschiedet werden. Es gibt eine Zeile in diesem Abkommen, in dem steht, dass der Generaldirektor der WHO helfen soll, freiwillige Beiträge weiterleiten an Organisationen, die dabei helfen. Das ganze Ziel ist, diese privat-öffentlichen Partnerschaften, die sehr ähnlich dem Faschismus sind, einzurichten. Die Regierung und diese Organisationen, die zusammenarbeiten, nicht für den Vorteil der Menschen, sondern für die Profite derjenigen, die das Geld letztendlich bekommen. Die Vereinbarungen sind unglaublich vage. Das uns wird erst beim ersten Treffen des Umsetzungskomitees beschlossen. Das ist absolute Korruption und organisiertes Verbrechen. Wie die OPEC, die Vereinbarung der ölproduzierenden Länder. Das ist die Organisation der pandemieerzeugenden Nationen. Diese Firmen und Organisationen wollen das Geld abzapfen, um die Industrie aufzubauen, weil sie ihrer Meinung nach nicht groß genug waren, um die Herstellungsmöglichkeiten vor Ort zu haben in all den Ländern, wo es benötigt gewesen wäre. Darum geht es bei diesen Verhandlungen. Wir haben mit Sascha Latipova gesprochen. Sie hat darauf hingewiesen, dass sogar vor der Pandemie gab es schon Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, die von amerikanischen Firmen betrieben wurden. Und vielleicht wird dieses Geld zu diesen Playern umgeleitet, die das organisieren und vertreiben. Ich möchte ergänzen, dass bei den laufenden Verhandlungen für die angebliche Pandemievertrag, das soll eigentlich ein Rahmenvertrag sein, so wie der Rahmenvertrag für Klimawandel. Da gibt es eine Konferenz der Parteien, die sich jedes Jahr treffen und da immer wieder neu verhandeln. Was in diesen Dokumenten drinsteht, in der neuesten Fassung aus dem Mai, steht ähnlich, aber ausgedehnt. Sie wollen, dass Milliarden von Dollar in den One-Health-Ansatz fließt. Wir sehen das jetzt, dass der betrügerische PCR-Prozess benutzt wird, um den Leuten Angst einzujagen. Wir haben Vogelgrippe bei Pinguinen in der Antarktis festgestellt und Robben werden sich anstecken mit der Vogelgrippe. Dann findet man es bei den Eutern von Milchkühen in Texas. Das wird als Ausrede verwendet, um Millionen von Tieren zu keulen, das unglaubliche Konsequenzen hat. Und dieser Vertrag würde das Geld umleiten zu einem endlosen Suche nach Pathogenen mit pandemischen Potenzial. Und ich würde hier ein P wegnehmen und dann haben wir Pharmazie. Und wir haben ein Pathogen mit pandemischen Profitpotenzial. Sie wollen ein Netzwerk von Laboratorien durch diesen Vertrag aufbauen, um Gensequenzen zu identifizieren oder zu schaffen, entweder durch KI oder am Computer. Und jetzt wird das Weltgeistiges Gesundheitsabkommen ins Spiel kommen. Wenn jemand so ein Produkt oder eine Impfung patentieren wird, damit die Tantiemen durch die Verteilmechanismus geteilt werden. Deshalb werden Anreize geschaffen für die Produktion von biologischen Kampfstoffen. Sie wollen alle bei diesem großen Verbrechen teilnehmen. Sie wollen alle einen Anteil davon haben. Sie haben es versucht und wir haben das in Echtzeit gesehen. jeder, der diese Lügen verfolgt hat, der diese Narrative verfolgt hat, den PCR-Test, die asymptomatische Ansteckung, diese ganzen Sachen, jeder, der das verfolgt hat, hat Erfolg gehabt und hat sehr viel Geld bekommen. Und alle anderen, die dem nicht beipflichteten, wurden hinausgeworfen. Es ist wie ein Kult oder eine Sekte. Wenn du bei uns mitmachst, dann können wir die Länder und die Menschen ausplündern. Sie drucken für uns Geld und das bekommen alles wir. Sie kaufen damit die ganze Welt auf und versuchen, die Ressourcen der Nahrungsherstellung zu monopolisieren und versuchen, mit ihrem Geld etwas zu erreichen, was ein bisschen länger anhält. Denn das Geld ist nichts wert. Wenn es eine Inflation gibt, dann verschwindet das Geld. Deshalb wollen sie so Land in der Ukraine kaufen und dort Krieg führen. Wahrscheinlich kaufen sie Land in Gaza, wo sie können. Genauso wie in Madagaskar oder im Kongo, in Brazzaville oder in vielen anderen Ländern, wo es Kriege gegeben hat. Es gibt sehr viel Wettbewerb. Und wenn man genug Geld hat und die Regierungen bestechen kann, kann man alle Ressourcen monopolisieren, um die Menschheit zu ernähren. Und ich glaube, sie wollen wirklich mit diesem Monopol weitermachen und sie stärker machen. Die armen Länder bekommen so auch ihren Anteil an diesem großen Verbrechen. Das war das Ergebnis dieser Abmachung. Ein Drittel der Nationen waren da. Die anderen haben gar nicht mal an diesen Verhandlungen teilgenommen. Nur ein Drittel der Länder war überhaupt noch anwesend. Es gibt noch einen Aspekt, den ich gerne erwähnen würde. Das ist die internationalen Gesundheitsrichtlinien. Wenn man sie genau anschaut, geht es um Handel und Reisen. Wenn das Geld in diese ganzen Produkte fließt, aber möchte ich unterstreichen, dass es bei den Reisebestimmungen darum geht, dass es falsch dargestellt wurde auf der ganzen Welt, dass die WHO den einzelnen Ländern vorschreiben will, Lockdowns zu machen und Impfpflichten einzuführen. Aber sie sind viel schlauer und viel hintergründiger als das. Ich würde gerne darauf hindeuten, auf Artikel 31 in den existierenden Weltgesundheitsrichtlinien, die mit den internationalen Reisebestimmungen zu tun hat. Die WHO will den Ländern nichts vorschreiben. Die Doppelzüngigkeit von Artikel 31 ist spektakulär. Es beginnt damit, oh, wir wollen euch keine Vorschriften machen, aber wenn die Länder das wollen, können sie machen, was sie wollen. Artikel 31 beschließt also, dass die Länder die internationalen Reisenden verpflichten kann, sich medizinischen Untersuchungen zu unterziehen, Impfungen, Isolation oder Quarantäne. Das steht schon drin. Und in den Zusätzen zu Artikel 27 und 35 und in Zusätzen 2, 4 und 6 verstärken dieses faschistische Vorhaben. Sie wollen die Reiseveranstalter, also die Fluglinien, Zuglinien und Buslinien verpflichten, die Regeln der Nationen einzuhalten, wenn die Menschen abreisen und ankommen. Sie wollen also die Reiseanbieter verpflichten, ihre schmutzige Arbeit zu machen, um die Reisenden zu drangsalieren. Deshalb ist das Ganze so hinterfotzig. Sie sagen also niemanden, dass dieses Land oder jenes bestimmte Sachen, Maßnahmen treffen müssen. Sie wissen, dass sie dazu das nicht machen dürfen. Aber sobald man sein Land verlässt und ein anderes Land bereist, dann haben die ganzen Länder beschlossen, wenn jemand dieses Land reist, können sie misshandelt werden. Und wenn jemand aus einem anderen Land zu uns kommt, dann darf unser Land aus nationalen Souveränität bestimmen, wie die Reisenden zu behandeln sind und dessen Menschenrechte missbrauchen und medizinische Untersuchungen, Prophylaxen vorzuschreiben. Sie definieren nicht, was ein Impfstoff ist. Diese Sachen, die angeblich Impfstoffe sind, aber eigentlich biologische Kampfstoffe sind oder Gentherapien, können vorgeschrieben werden. Eine der Zusatzartikel, die vorgeschlagen wurden, die aber nicht angenommen wurden, war die Rückführung. Unter den UN-Erklärungen der Grundrechte hat man das Recht auf das Reisen und man hat das Recht, in das Heimland zurückzukehren. Aber das war nicht in den Zusatzverträgen. Die Quarantäne und Isolierung von internationalen Reisenden ist eine völlige, steht im völligen Widerspruch zu internationalen Menschenrechten. Aber das steht seit 2005 da drin und das wird immer noch stärker. Durch digitale Reisepässe, durch die WHO spricht von Vormundschaft sogar. Wenn man dagegen also sich wehrt, gegen die Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit, wenn man sagt, nein, ich will keine Impfung, wurde den Menschen vorgeworfen, geistesgestört zu sein. Und das wäre also ein Grund, die Vormundschaft zu übernehmen, weil man selber geistig nicht in der Lage ist. Das ist unglaublich gefährlich. Jeder, der sagt, dass die WHO, die Verhinderung der WHO-Zusätze ein Sieg ist, ich sehe es als Katastrophe. Wenn man glaubt, dass der Vertrag tot ist, er wird immer noch verhandelt. Sie haben das Geld verteilt, sie haben das intellektuelle Eigentum verteilt und jetzt werden sie immer noch weitermachen und am Ende 2024 eine Sondersitzung einrufen und das alles durchdrücken. Wie Sie gesagt haben, it all went without all those new regulations. Der ganze gesamte Betrug bei Corona funktioniert ohne diese ganzen gesamten Zusatzvereinbarungen, weil sie schon die Kabinette penetriert haben, wie Herr Schwab gesagt hat, und schon ihren Einfluss bei den Regierungen hatten und bei der EU. Die EU ist ein großer Hebel für sie, weil sie diese Idee von One Health akzeptiert haben. Bei den PCR-Tests suchen sie bei Mikroben in 170 Städten in Deutschland und durchsuchen die Abwässer. Da findet man alle möglichen Dreck von Katzen und Hundedreck. Das landet alles im Abwasser. Die Tauben und so weiter. Das findet man mit einem PCR-Test. Wie die Erfinder gesagt haben, da findet man alles in jedem. Da findet man alles, was man braucht, um den Leuten Angst anzujagen. Und sie machen das ganz im Ernst und bezahlen sehr viel Geld dafür und richten wissenschaftliche Institute ein, um diese Überwachung zu verführen. Ich bin ein Hygieneexperte. Ich war für solche Abwasseruntersuchungen zuständig und die Planung und Beobachtung. Was ich jetzt sehe, was sie machen mit dem PCR-Test in diesen Institutionen, es ist unglaublich. Ich kann es nicht fassen, dass wirkliche Wissenschaftler so etwas mitmachen würden. Die Verwaltung und die Bürokraten, die wissen vielleicht nicht besser, was den PCR-Test angeht. Sie sollten ihre Spezialisten fragen und solchen Unsitz nicht folgen, um die Menschen zu erschrecken. Und sagt, oh, in unserer Stadt ist es, also die Befunde so hoch und es ist so gefährlich, dass die werden dasselbe machen bei der Vogelgrippe. Sie werden, je mehr sie suchen, desto mehr werden sie finden. Ein Fall hat er rote Augen. Und der andere hat nichts gespürt. Aber er hatte einen positiven PCR-Test für Vogelgrippe. Jetzt bereiten sie sich auf einen großen Alarm vor und haben die ganzen Patente und mRNA-Patente. Und Herr Stör war der Anführer dieser Abteilung, als die Vogelgrippe das erste Mal ein Thema war. Er ist ein deutscher Veterinär und er hat gesagt, dass 7 Millionen Menschen von der Vogelgrippe sterben werden. Und danach hat er für Novartis gearbeitet. Und jetzt sitzt er im Verwaltungsreferat für die Regierung und sagt, die Vogelgrippe kommt ganz sicher. Das sagt er schon seit 20 Jahren, dass es sehr gefährlich sein wird. Wir brauchen die sofortige, schnelle Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen die Vogelgrippe. Das ist alles so durchsichtig, dass sie etwas aufbauen wollen, mit dem sie Angst verbreiten können und mit dem sie Milliarden machen können aus den staatlichen Koffern. Dann werden sie alles wieder zerstören müssen, so mit wie sie schon dreimal machen mussten, mit Tamiflu, mit der Schweinegrippe-Impfung und jetzt schon wieder. Also leider haben sie jetzt noch nicht genug zerstört, weil zu viel davon verimpft wurden. Aber sie müssen immer noch Corona-Impfungen zerstören. Und haben Verträge für hunderte Millionen von Impfungen abgeschlossen. Ich möchte mich nochmal entschuldigen. Ich möchte Ihnen beipflichten. Und ganz speziell die Europäische Kommission, die umfangreiche Anmerkungen zu diesen Verhandlungen eingereicht haben. Sie sind wahrscheinlich der größte Faktor hinter diesen Verhandlungen, die darauf drängen, dass es in die Vorschriften für die ärmeren Nationen hinzugefügt wird. Das wird verursacht also Unkosten für die Nationen. In den Vereinigten Staaten und in Europa ist das schon umgesetzt worden, ist schon in den Haushalten vorgesehen und das ist bereits eingeplant. Aber in den ärmeren Ländern haben sie andere Prioritäten. Die neueste Art von impfgeschädigte Kinderlähmung zu suchen, ist nicht eine hohe Priorität. Wir verursachen durch die WHO also diese Probleme. In einem Zusatz zum WHO-Protokoll haben sie die Meldepflicht gestrichen, um über wilde Kinderlähmung in der freien Wildbahn zu berichten. Und deshalb werden sie auch nicht die impferzeugten Kinderlähmungsfälle melden müssen. Wenn man sowas also sucht, dann wird man das vermutlich in den Abwasserkanälen finden. Und das kann sehr, sehr gewinnbringend sein. Es ist ein Betrugsunternehmen und eine Geldwäscheunternehmen. Es ist eine Mafia, um Verträge an ihre Kumpel zu verteilen, um Dinge zu suchen, die eine hegelische Dialektik erzeugen können. Oh, guck mal, wir haben hier ein schreckliches Problem gefunden durch betrügerische Verwendung der angeblichen Testmethoden. Und wenn wir all die Produkte hätten, die vor Ort nötig sind und die Verträge schon in der Schublade sind und man Millionen von Impfungen herstellt, das ist ihr Geschäftsmodell. Sie wollen also nur ein sehr profitables Modell weiter ausbauen, das bei Corona sehr gut funktioniert hat. Die Lektion war, dass die Pharmaindustrie nicht groß genug ist, um die ganze Welt zu impfen. Sie haben also viele Menschen auslassen müssen. Sie kommen also aus den reichen Ländern und wollen, dass das Geld durch die WHO in der ganzen Welt ausbreitet. Sie wollen den Ländern nicht befehlen, etwas zu tun, sondern sie wollen es ermöglichen. Sie wollen die Produkte in der Schublade haben und durch das Schüren der Ängste. Und wenn die WHO eine Pandemie erklärt, haben sie die Definition des Pandemienotfalls hinzugefügt. Ich nenne es ein Superfake. Es ist einfach eine erfundene Information. Wenn man die Definition anschaut, muss kein einziger Mensch gestorben sein, damit der Generaldirektor einen Pandemienotfall ausruft. Es muss dann die Möglichkeit geben, dass jemand sterben könnte. Wenn der Direktor denkt, dass es einen Notfall geben könnte, und das ist kein Befehl, es ist eine Ermächtigung, es ist die erzeugt die Möglichkeit. Wenn die, wie in den Vereinigten Staaten, die Regulierung gestalten ist, brauchen sie keine Beweise. Sie können sich einfach hin anschließen und sagen, der Generaldirektor hat gesagt, und deshalb können wir in den Vereinigten Staaten einen Gesundheitsnotfall ausrufen. Keine Beweise sind nötig, keiner muss gestorben sein, keiner muss im Krankenhaus sein. Sie erklären einfach eine Pandemie und hat ihre Befugnis. Und die Propaganda führt die Leute in die Irre. Die Produkte sind schon vorhanden, die sind schon bezahlt und werden den Menschen umsonst zur Verfügung gestellt. Und ich sehe, wie diese Produkte keine Gesundheitsprodukte sind, sondern Kundenservice-Werkzeuge. Wenn Sie den Kunden mit diesen Toxinen impfen, haben Sie einen neuen Kunden, weil Sie haben seiner Gesundheit so geschadet, dass er immer weiter Ihr Kunde bleiben wird. Und ein gewisser Teil der Bevölkerung wird sich dem fügen und dieser Sektor wird immer weiter davon profitieren. Und all die Ärzte, die die Impfungen verabreichen, werden auch belohnt. In Deutschland wird jetzt besprochen, dass die Apotheken die Impfungen verabreichen sollen. Dann ist es noch leichter. Die Apotheken werden auch belohnt. Die Ärzte und Apotheker streiten sich dann darum, wer das machen darf. Das ist eine riesige systemische Korruption. Und sie kaufen die Menschen, damit die ihrem Plan folgen. Wenn man eine Apotheke betritt und das Schild liest, merkt man, dass die Pharmakie, die Täuschung der Verwendung von Giften, um Menschen zu teilen, absurd ist. Und je mehr die Leute aufwachen, und ich bin da sehr optimistisch, weil sie eigentlich still diese Dokumente umsetzen wollten. Sie haben nur einen davon erreicht. Und jeder, der sich jetzt die Zeit nimmt, diese Dokumente tatsächlich zu lesen, und ich ermutige die Leute wirklich, diese Verträge zu lesen, Artikel 13, 43, 44 und 54 der Zusatzvereinbarung. Daraus wird klar, dass es nur um Geld geht und es ist ein Handelsabkommen. Es ging darum, die intellektuelle Copyright-Bestimmungen zu regeln. Und wir können jetzt sehr klar sehen, was sie gemacht haben. Es ist jetzt kein Rätsel mehr. Es ist beschlossene Sache. Wir haben 10 Monate bis 18 Monate, in denen das abgelehnt werden kann. Und ich bin ein Vertreter in den Vereinigten Staaten, haben wir Vorkehrungen,
um aus der WHO auszutreten. Menschen auf der ganzen Welt denken genauso, aber wir müssen uns klar werden, dass die WHO bei ihrer Jahreshaushalt von 4 Milliarden Dollar sind ein winzig kleiner Teil, der kleine Schwanz, der vom großen Hund des, der Pharmaindustrie gewedelt wird. Sie sind also dazu da, um Drogen zu vermarkten, zu verkaufen auf der ganzen Welt, als wenn das der Weg wäre, die Gesundheit zu sichern. Und sie machen nicht das, was die Menschen wirklich für ihre Gesundheit brauchen. Sie verabreichen nur Propaganda und Produkte, die sehr viel Geld verdienen. Aber niemanden gesünder machen. Bevor das Ganze passiert ist, bevor der Pandemie, hatten wir Gesetzgebungen in allen Ländern der Welt, wer für die Gesundheit der Bevölkerung zuständig ist. Wir hatten nationale Gesetze. In Deutschland war es ein Bundesgesetz. Das heißt, dass die 16 Länder die Pflicht hatten, die Gesundheit ihrer Bevölkerung zu schützen. 16 Gesundheitsminister in 16 Bundesländern hatten die Verantwortung, nicht die Bundesregierung. Aber jetzt hat die Bundesregierung für Deutschland verhandelt. Warum? Sie haben gar kein Recht dazu. Wenn ich der Ministerpräsident eines Bundeslandes wäre, würde ich sagen, nein, das ist meine Aufgabe. Und ich weiß, dass die WHO uns Ratschläge gegeben hat, die sehr teuer waren und zu Leid geführt haben, und dass wir denen nicht mehr glauben und ihrem Ratschlag nicht mehr folgen werden. Ich bin für die Gesundheit meiner Bevölkerung zuständig in meinem Bundesland, und ich werde nicht einfach den Rat von diesen Lügnern folgen, die uns schon so oft hinters Licht geführt haben. Als verantwortungsvoller Politiker würde ich das ablehnen. Ich würde alles machen mit meinem Parlament, um das zu verhindern. Das ist in den Bundesstaaten, in den Vereinigten Staaten passiert. Warum sollte das nicht auch bei uns passieren? Ich will darüber gar nicht spekulieren, ob man der WHO glauben sollte oder nicht. Es interessiert mich, glaube ich. Ich würde Ihnen gar nicht mehr zuhören. Meine Verantwortung ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Und das ist in Deutschland sehr klar geregelt. Das liegt bei den Bundesländern. Und wenn sie das im Kleinen versuchen zu verändern, wenn man diese oder jene Pharmazeutika verabreichen kann, und wenn man Handelsbestimmungen beschließen will, dann muss man die EU fragen, und dann wird die Verantwortung verbessert. Aber das ist ein zweitrangiger Aspekt. Der erstrangig sollte immer der Gesundheitsschutz sein. Und da sind die Bundesländer zuständig. Und wir sollten alle Politiker in unseren Bundesländern darauf hinweisen, dass sie Nein sagen können zu diesem ganzen Unsinn, diese kriminellen Geschäftspraktiken aus der WHO und seinen Sponsoren. Wenn ich das zusammenfassen kann und auf den Punkt bringen kann. Der Betrug im Herzen entstammt der falschen Idee, dass Maskentragen Menschen schützen kann, dass die Verwendung des PCR-Tests als Diagnosemittel für Corona oder etwas anderes oder Pathogene im Abwasser oder in Eutern oder Schweinen oder Geflügel oder in der Nase zu identifizieren, betrügerisch waren, dass die Pharmazeutika, die hergestellt wurden, so wie Remdesivir, schädlicher waren als die Pandemie. Und es sollte überdeutlich sein, dass AstraZeneca und Johnson & Johnson Impfstoffen vom Markt genommen wurden, weil sie so schädlich waren. Dass die Schäden der anderen Impfungen, sogenannten Impfungen, keine Übertragung oder Ansteckung verhindern konnten und große gesundheitliche Nachteile verursachten, bis zum Tod hin. Und es war überdeutlich, dass sie die Menschen vergiftet wollten. Und bis diese betrügerische Voraussetzungen in Frage gestellt werden und sie also blind
sagen, dass wir auf die nächste Pandemie uns vorbereiten müssen, um antworten zu können mit Dingen, die nur schädlich waren. Ist das entweder Wahnsinn, Gier oder einfach böse? Vielleicht alle drei. Und diese Kernvermutungen sind betrügerisch. Und das Geld an eine Industrie zu leiten, die auf Betrug aufgebaut ist, muss aufhören. Wenn ich dem einiges zufügen kann. Wir haben diese Session G wie Gier genannt und wir sehen hier eine globale Gier. Sie haben gesagt, dass 400 Teilhaber, 400 Stakeholder daran beteiligt waren. Wie die Ärzte, die von der Impfung profitieren, die Apotheker. Da hat man ein ganzes Netzwerk aus Menschen, die daraus Gewinne erzielen. Und es wird immer komplizierter, diesen Knoten zu durchschneiden. Ich weiß nicht, wie es aus dieser ganzen Vogelgrippe-Sache wird, wenn das wieder verschwinden wird, wie die Affenpocken oder die Kamelkrankheit oder was auch immer sie sich als nächstes einfallen lassen werden. Aber ich weiß nicht, wo die Vogelgrippe hinführen wird. Aber es ist interessant, dass sie sagen,
ja, kann ich? Like, okay, so, you know, I think they're maybe a little bit more optimistic because they're.
Ich glaube, es gibt immer mehr Grund für Optimismus.
You know, pharmaceutical buying deals and all that. But there.
Aber sie unterzeichnen zwar bereits diese pharmazeutischen Verträge. Aber jetzt sieht man auf der ganzen Welt, dass man verpflichtet werden soll.
You know, you basically declare like any kind of chicken, any bird you have.
Jede Art von Geflügel zu erklären. Wenn man zwei Hühner im Garten hat, muss man die jetzt melden. Das heißt, sie wollen eine komplette Liste haben, wo die Gefahr herrühren könnte. Dann wird verbreitet, das wird jetzt als nächstes die Kühe anstecken oder der Haushund, mit dem man kuschelt. Vielleicht will man hier die Bindung zwischen den Menschen und ihren Tieren sabotieren und unterwandern. Menschen, die mit Geflügel arbeiten zum Beispiel. Man hat also den Geflügelbauern.
Und
viele Menschen auf dem Land haben sich geweigert, sich impfen zu lassen, weil die sind bodenständiger und haben das durchschaut. Man sieht also diese Menschen.
Und
will für die vielleicht eine Verpflichtung schaffen. Die Impfung zu bekommen, sonst darf man nicht mit Tieren hantieren. Genauso wie die medizinischen Angestellten. Da wird also ein weiterer Teil der Bevölkerung verpflichtet, sich impfen zu lassen. Was meinen Sie dazu? Die Gruppe, die verpflichtet werden soll, die mRNA-Impfung zu bekommen, sind die Tiere selbst. Denken Sie mal, wie viel Geld damit verdient wurde, die Menschen zu impfen. Und dann sehen Sie die Anzahl der Tiere an. Das ist ein riesiger Markt. Sehr undurchsichtig. Die Menschen wissen nicht, was mit den Tieren gemacht werden, die sie vielleicht essen. Mit Antibiotika, mit Antivirostatika und Drogen. Denken Sie mal an das Profitpotenzial, das die Pharmaindustrie in der Veterinärmedizin und Tierbestände sieht. Es gibt Milliarden von Tieren. die einen riesigen Markt darstellen. Ihr müsst euch jetzt vor Vogelgrippe fürchten. Man wird die Menschen vielleicht nicht dazu bringen, sich vor Vogelgrippe zu impfen, aber man kann die Bauern vielleicht dazu bringen, die Vögel und die Tiere zu impfen. Das ist ein riesiges Problem, das bisher noch nicht thematisiert wurde. Ich habe beobachtet, was beim PCR-Test und der Vogelgrippe passiert. Und genauso bei der Affengrippe, Affenpocken. Hier sehen wir verschiedene Bilder von.
So, you see, which one of them is monkeypox?
Welche davon sind die Affenpocken? Ich habe sechs Fotos von verschiedenen Krankheiten gemacht. Sie sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus, aber es geht immer um Hautausschläge, Hautpocken. Das habe ich auf meine Homepage gestellt. Und die Antwort steht da unten.
If the PCR-Test is positive.
Die Antwort lautet alle, wenn der PCR-Test positiv ist. Sie können Ihrer Sammlung noch eins hinzufügen, Wolfgang. Steve Johnsons Krankheit, die noch viel schlimmer ist und eine der Nebenwirkungen von Tamiflu ist. Viele dieser Behandlungen resultieren also in Krankheiten. Steven Johnsons Krankheit sieht fast wie hämorrhagische Krankheit. Man kann also die Leute ermutigen, Tamiflu, sich mit Tamiflu auszurüsten. Manche von diesen Bildern zeigen tatsächlich die Nebenwirkungen von Drogen, Pharmazeutika. Wenn man Leberstörungen hat, sehen wir solche Ausschläge, die wie Pocken aussehen, weil der Körper die Toxine durch die Haut loswerden wird. Man werden also hinters Licht geführt durch eine Gruppe von Firmen und Unternehmen, Organisationen, die sich selber haben irreführen lassen. Es erscheint, dass jeder, der bei diesen Verhandlungen bei der WHO beteiligt war, nicht in der Lage war oder erlaubt war, die wissenschaftliche Methode anzuwenden und kritisch zu betrachten, was in den letzten 4 Jahren passiert ist, um kritisch zu beäugen, was haben wir richtig und was haben wir falsch gemacht und was hat funktioniert. Viele tausende Ärzte, die Millionen von Menschen gerettet haben ihr Wissen und ihre Erfahrung benutzt und sind nicht in Panik geraten und haben die Menschen beobachtet, die irgendeine Art von Krankheit erfahren haben, haben sie behandelt und dann haben sie mit ihrem Leben weitergemacht. Aber das ist nicht die Lektion, die WHO gelernt hat. Was die WHO gelernt hat, ist, dass sie viele Menschen hinters Licht geführt haben und sehr viel Geld verdient haben, aber einfach nicht groß genug waren, um das gleichzeitig auf der ganzen Welt zu machen. Was diese neue Vereinbarung also erreichen will, ist, die WHO als Geldwäscheeinrichtung von Milliarden von Dollar einzusetzen, um die Pharmaindustrie auf der ganzen Welt gleichzeitig einsetzen zu können, der man gar nicht mehr entkommen. Das ist eine Geldgier, die an den lokalen Autoritäten, die Macht geben wird, tyrannische Maßnahmen umzusetzen. Aber in manchen Regionen der Welt hatte man einfach nicht genug Produktions- und Herstellungsmöglichkeiten, um das gleichzeitig weltweit umzusetzen. Einem möchte ich widersprechen, dass diese Länder diese Materialien gebraucht haben. Es wurde ihnen gesagt, dass sie es brauchen.
and they make artificial need. But on the other hand, you know, the market for
Sie haben also einen künstlichen Bedarf erzeugt, aber der Markt für die Pharmaindustrie war nicht groß genug, weil manche Länder zu arm sind. Deshalb haben sie die reichen Länder verpflichtet, für die armen Länder zu zahlen. Deshalb dürfen wir in den reichen Ländern noch mehr zahlen, damit die armen Länder diese überflüssigen Pharmazeutika bekommen können. Das war die Impfgerechtigkeit oder Impfteilhabe. Sie wollen Gleichstellung im Zugang zu pharmazeutischen Produkten. Sie sollten also Gott danken, dass sie diese Pharmazeutika nicht bekommen haben. Aber jetzt wollen sie einen Teil der Profite haben, um ihre Länder zu impfen. Ich fordere Teilhabe an Rolls-Royce. Ich brauche selber keine Rolls-Royce, deshalb sage ich das.
I mean, that's been quite, instructive. And we have to really watch it carefully and we have to make
sure. Müssen wir sehr vorsichtig ins Auge, im Auge behalten. Das ist eine sehr wichtige Arbeit, die Sie leisten.
So much in detail.
Dem so im Detail zu folgen. Zum Schluss möchte ich sagen, dass niemand mir glauben soll, was ich gesagt habe. Das ist alles nur Hörensagen. Suchen Sie selber die Originaldokumente auf, die Vereinbarung, die am 1. Juni beschlossen wurde. Die ist überall verfügbar. Lesen Sie es selber. Es ist nicht unbedingt ein Lesespaß. Aber wenn Sie mir glauben oder jemand anderem und Sie spielen stille Post und bis es Sie erreicht hat, haben sich Fehler eingeschlichen und präsentieren Informationen, die nicht richtig sind. Dieses Dokument ist noch nicht im Stein gemeißelt, aber ich habe meine eigene Exemplar ausgedruckt und Sie können das lesen und selber sehen, was da drin steht. Und diese Artikel sind sehr vage, aber sie leiten unbegrenzte Mengen von Geld an bestimmte Kreise, um zu investieren. Und das Geld von armen Leuten in reichen Ländern umleiten, um den reichen Leuten in armen Ländern zu geben, um eine medizinisch-industriellen Komplex weltweit aufzubauen, der noch allumfassender sein soll. James, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt und führen diese Unterhaltung weiter.
Thanks so much.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und Wolfgang, we also have to, I mean, with this bird flu, it really gives me the creeps. Also
dieser Vogelgrippe, die finde ich auch sehr erschreckend. Sie werden vielleicht viele Tiere und Herden keulen und vielleicht eine Nahrungsmittelknappheit verursachen und die genetische Diversität der Tiere begrenzen. Wenn ich an meine Schafe denke, sind sie sehr alte genomische Typen. Ich glaube, wenn sie das versuchen, dass sie den Leuten beizubringen, dass sie ihre Hunde und Katzen umbringen müssen, wird es eine Revolution geben. Ich werde meine Katzen mit dem Leben verteidigen. Sie wissen, wie weit sie gehen können. Und sie werden es versuchen, mit den Nutztieren zu machen. Aber sie werden ihnen die Nano-Impfungen geben. Und vielleicht werden einige davon sehr schnell sterben. Aber diese Tiere werden dafür gezüchtet, um getötet und gegessen zu werden. Und sie leben nicht so lange. Das ist etwas völlig anderes, als wenn man der Impfung Menschen verabreicht, die leben wollen. Wir werden bei diesen Tieren chronische Krankheiten sehen. Aber vielleicht werden manche von ihnen sehr schnell sterben und sie werden versuchen zu verstecken. Aber ich glaube, es wird ein riesiges Desaster, wenn sie versuchen, diese Nanoimpfungen bei Nutztieren einzusetzen. Das ist ja was Schreckliches. Und sie haben schon damit begonnen.
Okay, thanks again and we'll stay in touch.
Vielen Dank nochmal und wir bleiben in Kontakt.
Yeah, we're now going to turn to our next guest.
Unser nächster Gast ist Bathsheba van den Berg. Können Sie uns hören?
Can you hear me?
Hello, yes.
Ja, ich höre Sie gut.
Yeah, I'm glad it works out.
Schön, Sie zu sehen. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Sie haben einen sehr Fall, an dem Sie arbeiten. Sie sind Anwältin in Kanada. Ich habe Sie kontaktiert. Wegen diesem Mandanten, Helen Mass, sie ist Detektivin, die Impftode untersucht hat und damit deshalb Ärger bekommen hat. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich bedeckt gehalten, was Interviews mit diesem Fall zu tun hat. Das ist das erste Mal, dass ich öffentlich darüber spreche. Ich glaube, jetzt ist die Zeit reif dafür. Um den Hintergrund zu schildern. Die Detektivin Helen Grüß ist eine Polizeibeamtin in Ottawa, der Hauptstadt von Kanada. Es ist sehr wichtig zu wissen, wo das stattfindet. Was die Themen angeht, die wir erlebt haben in diesem Fall und die dahinterliegenden Motivationen, warum sie angeklagt wurde. Kommissarin von Grüß war seit 20 Jahren Polizeibeamtin und hat sehr hohe Bewertungen bekommen mit fantastischen Untersuchungsfähigkeiten. Sie ist eine Vorzeigepolizistin. Sie ist die Gemeinde und die Polizeiarbeit sehr wichtig und sie hat geschworen, ihre Pflicht immer auszuführen und die Öffentlichkeit zu beschützen. Das ist ihre Pflicht. In den letzten Jahren wurde sie suspendiert, aber sie wurde gebeten, wieder an die Arbeit zurückzukehren. Sie arbeitet also wieder bei der Polizei von Ottawa, aber nicht in der Einheit wie früher. Vor 6 Jahren arbeitete sie bei der sexuellen Missbrauchseinheit SACA. SACA beschäftigt sich auch mit plötzlichen Kindstod. Wenn ein Kind zu Hause plötzlich stirbt und die Polizei gerufen wird, um den Todesfall zu untersuchen, die Gerichtsmediziner. Es geht dabei um Todesfälle unter 5 Jahren. Kommissarin Brüß ist also aufgefallen, dass im Jahr 2022, das wurde eine Kollegin hat sich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Verdoppelung oder Dreifachung der plötzlichen Kindstodsfälle gegeben hat. Und Kommissarin Grüß wusste bereits, dass es Probleme mit der Corona-Impfung gab, weil Kollegen ihr gesagt haben, dass sie Impfnebenwirkungen gehabt haben. Sie war also offen für die möglichen Nebenwirkungen der Corona-Impfung. Deshalb hat sie im Januar 2022, am Anfang von 2022, hat sie erfahren, dass es diese Verdopplung oder Verdreifachung der plötzlichen Kindstodsfälle gab. Und am 11. Januar hat sie erfahren, von einer Kollegin, dass ein Kind gestorben war, während es an der gestillt wurde. Das hat sie sehr beunruhigt. Denn im Dezember 2021 war ein Kind ebenfalls unter sehr ungewöhnlichen Bedingungen gestorben. Es wurde in der Mutter aus den Armen genommen und starb in den Armen eines medizinischen Nottechnikers. Und das passiert normalerweise nicht, dass ein Kind in den Armen stirbt. Dieses Kind hat im Dezember 2021 ein vergrößertes Herz gehabt, als er starb. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und dann hatten wir innerhalb eines Monats einen weiteren ähnlichen Todesfall eines Kleinkindes. Wir wissen nicht, ob dieses Baby ein vergrößertes Herz hatte, aber die Umstände waren sehr ähnlich. Und es ist während dem Stillen in dem Arm ihrer Mutter gestorben. Warum ist es wichtig? Es ist die Tatsache, dass es in den Armen eines Erwachsenen gestorben ist. Kinder sterben normalerweise nicht in den Armen. Sie sterben, wenn sie geschüttelt oder misshandelt werden oder alleine sind. Aber wenn es gewogen wird, in den Armen liegt, dann ist es sehr selten, weil der Erwachsene dann sicher gehen kann, dass das Kind atmen kann. Kommissarin Bruce hat also nachgeforscht mit einem internen Polizeidatenbank. Das ist die Datenbank der Polizei von Ottawa. Polizeibeamte dürfen also diese Datenbank für Ermittlungen benutzen, aber nicht aus persönlichen Gründen, weil das sehr viel vertrauliche Informationen enthält. Aber wenn ein Polizeibeamter etwas zu einem Fall erfahren will oder einen Verdacht hat, dass ein Verbrechen begangen wurde, dürfen sie diese Datenbank verwenden. Und Polizeibeamten ist durch die Bestimmungen eine sehr breite Freiheit im Umgang von dieser Datenbank eingeräumt. Kommissarin Grüß hat also beschlossen, bei dieser Datenbank bestimmte Parameter zu untersuchen und jüngste Fälle des plötzlichen Kindtodes zu untersuchen. Und hat das getan, weil sie ein Treffen besuchen sollte mit dem Polizeichef am 13. Januar 2022. Die Polizei von Ottawa war also drauf und dran, ihre Impfpflicht umzusetzen. Und am 1. Februar 2020 mussten alle Polizisten von Ottawa ihren Impfstatus bekannt geben. Und wenn sie nicht bis zum 1. Februar 2022 doppelt geimpft waren, würden sie ohne Lohnfortzahlung suspendiert werden. Und der Polizeichef hatte im Dezember und im Januar 2021 Treffen einberufen, um die Beamten zu briefen, was zu tun wäre. Und Kommissarin Grüß dachte, das ist eine gute Gelegenheit, meine Bedenken zu äußern. Warum hat sie das also am 13. Januar 2022 gemacht? Weil sie gerade eben von diesem zweiten plötzlichen Kindstod erfahren hatte. Und dass es die Fälle des plötzlichen Kindstodes sich verdoppelt und verdreifacht hatten. Sie dachte also, dass es vielleicht an dem Impfstoff liegen konnte. Ich bin aber kein Mediziner. Wir brauchen also Mediziner und Fachleute, die sich das ansehen. Sie wurde daran gehindert, von ihren Vorgesetzten über das Thema Corona überhaupt zu reden. Impfstoffe, Impfpflichten, nichts. Sie durfte nichts davon im Büro besprechen. Ihre einzige Möglichkeit, dieses Thema anzusprechen, war in diesem Treffen beim Polizeichef. Sie hat 6 Fälle von Kindstod gefunden, die unter ungewöhnlichen Umständen stattgefunden haben. Normalerweise gibt es 2 Fälle von plötzlichem Kindstod in einem Jahr. Nun gab es 6. Und wenn man diese Fälle anguckt und mit den Pfizer-Dokumenten vergleicht, weil Detektivin Kommissarin Grüß diese Ergebnisse der Pfizer-Studien ausgedruckt hat. Die wurden erst produziert auf Gerichtsbefehl in Texas. Es gibt ein sehr, sehr wichtiges Dokument, 5.3.6, die Zusammenfassung der Nebenwirkungsberichtungen. Und das ist eine Liste von Nebenwirkungen, die sich mit den Todesumständen dieser 6 Säuglinge decken. Das ist besorgniserregend. Offensichtlich. Das sollte ganz offensichtlich untersucht werden. Da im Mai 2021 die Regierung von Kanada bekannt gab, dass die Impfungen für Säuglinge und Schwangere sicher waren. Und dann hat man plötzlich eine Verdopplung und Verdreifachung der Fälle des plötzlichen Kindstods in Umständen, die sich mit den Pfizer-Nebenwirkungsliste decken. Das heißt, in einer sehr kurzen Zeit hat Kommissarin Grüß dieses Thema auch zur Sprache gebracht. Und im Januar 2022 hat sie gegenüber einer der Ermittler in diesem Kindstodsfall erwähnt, gefragt, ob die Mutter geimpft war. Und der Vorgesetzte gesagt, dass er nicht gefragt hatte. Gleichzeitig sollte Kommissarin Grüß suspendiert werden, weil sie sich geweigert hat, ihren Impfstatus mitzuteilen. Deshalb hat sie den Vater des gestorbenen Säuglings angerufen, um zu fragen, ob die Mutter geimpft war. Das hat sie am 30. Januar, am letzten Arbeitstag, getan. Und der Vater hat gesagt, nein. Das war eine Erleichterung für Kommissarin Grüß. Wahrscheinlich hat das nichts mit dem Impfstoff zu tun gehabt. Das war also alles sehr, sehr, sehr höflich. Und der Vater hat sich nicht beschwert bei der Polizei, dass Kommissarin Grüß ihre Sorge ausgedrückt hat. Aber Leute haben sich darüber unterhalten im Büro, hinter ihrem Rücken. Sie haben schreckliche Sachen über sie gesagt, über ihre Ansichten. So wurde ein bösartiges Gerücht im 2022 in die Welt gesetzt durch ihre Kollegen und in einer Verschwörung mit anderen Kollegen, dem behauptet wurde, dass sie den Bericht eines Gerichtsmediziners ausgedruckt hat. Und sie haben behauptet, dass sie diese Datenbank für persönliche Gründe benutzt hat. Und als sie ohne Lohnfortzahlung suspendiert wurden, kamen diese Kollegen zu ihr nach Hause am 4. Februar 2022 und verabreichten ihr die Mitteilung, dass sie untersucht werden sollten wegen Pflichtverweigerung.
Okay, now we move forward. 2 weeks later.
2 Wochen später wurde sie abgehört. Es wird also immer schlimmer, wie sie behandelt wurde. Am 18. Februar 2022 ging jemand ins Gerichtsgebäude in Ottawa ein Polizeibeamter und beantragte einen Lauschangriff gegen Kommissar Grüß. Das sind Maßnahmen, die normalerweise gegen Schwerverbrecher getroffen werden, gegen Terroristen oder organisiertes Verbrechen. Nicht gegen Polizeibeamte, aber der Lauschangriff wurde genehmigt und ihre ganze Familie wurde abgehört. Und dann spulen wir vorwärts. 2 bis 3 Wochen, Mitte März 2022, denn die Polizei von Ottawa war im Februar 2022 sehr beschäftigt mit den Trucker-Protesten, mit dem Konvoi, der sich in Ottawa versammelt hat, weil sie gegen die Zwangsmaßnahmen der Regierung protestieren wollten. Und Mitte März gab es ein Treffen mit den Untersuchungen ihrer Pflichtverletzung, angeblichen Pflichtverletzung und ihrem Vorgesetzten. Und während diesem Treffen wurden Dinge gesagt, was den persönlichen Überzeugungen von Kommissarin Grüß angeht, über die Corona-Pandemie. Es hat nichts mit einer Pflichtverletzung zu tun gehabt und die Benutzung einer Datenbank aus angeblich persönlichen Gründen zu tun. Und dann wurde alles sehr interessant. Und das ist eine große Frage. Wer dahinter steckt? Irgendjemand in der Polizei von Ottawa hat dem ARD von Kanada geleakt, dass es eine Untersuchung der Kommissarin gab. Jemand hat um ihr zu schaden und ihren Ruf zu ruinieren, diese Informationen einer Untersuchung an die Medien durchgestochen. Denn im März 2022 wurden 2 Artikel publiziert, die Kommissarin Grüß diffamierten, die angeblich die Gerichtsmediziner anrief, um Todesfälle von Säuglingen und Impfungen zu untersuchen. Und sie beschuldigten sie, die Privatsphäre zu stören. Aber die einzige Privatsphäre, die beeinträchtigt wurde, war meine Mandantin, deren Informationen an die Presse durchgestochen wurden. Das waren vertrauliche Informationen, die nur der Polizei zur Verfügung standen. Es wurde erst die Privatsphäre beeinträchtigt, als es an die Öffentlichkeit durchgestoßen wurde. Das war nicht Kommissarin Grüß. Warum ist das also relevant? Warum ist das so wichtig? Weil am 24. März war dieser Leak schon erfolgt, da ein Journalist Kommissarin Grüß eine E-Mail geschrieben hat. Dieser Journalist wusste, dass sie suspendiert war, obwohl er wusste, dass sie keinen Zugang zu ihrer E-Mail hatte. Er wollte sich aber nur absichern, dass er angeblich versucht hätte, sie per E-Mail zu erreichen. Dieser Journalist hat genau gewusst, dass sie suspendiert war. Und dann stellte er der Polizei ein Ultimatum, dass man die Eltern dieser Kleinkinder kontaktieren muss und ihnen sagen, dass Kommissarin Grüß ihre Privatsphäre beeinträchtigt hat. Aber das ist gelogen. Sie hat deren Privatsphäre nicht verletzt. Die Polizeidatenbank zu konsultieren ist keine Beeinträchtigung der Privatsphäre. Das ist ganz normale Polizeiarbeit. Aber dieser Journalist hat gewusst, dass sie die Datenbank konsultiert hat. Dann hat die Polizei 9 Familien angerufen am 25. März. Das ist unglaublich traumatisch, wenn die Polizei aus dem Nichts die Opfer anruft und sagt, hier ist eine Polizeibeamtin, die ihre Privatsphäre verletzt hat. Sie wollten damit die Familien dazu bringen, eine Klage gegen die Kommissarin einzureichen, damit sie etwas in der Hand hätten. aber niemand hat es getan. Niemand war von selber vorgetreten. Sie ist eine ausgezeichnete Polizeibeamtin. Einer der Großväter der Familien, die ein Kind verloren haben, trat zu ihrer Verteidigung auf als Zeuge und bezeugte, wie sehr sie sich um ihre Pflicht kümmerte. Am 12. Mai 2022, als sie zu einem Zwangsvernehmung vorsprach, im Rahmen dieser Untersuchung einer Pflichtverletzung, fragte der leitende Ermittler, dass sie angeklagt werden sollte, den Ruf der Ottawa-Polizei geschadet zu haben, aufgrund dieser Presseartikel, die ohne ihr Wissen veröffentlicht wurden. Die nichts mit ihr zu tun hatten, für die sie jetzt bestraft werden sollte. Zum Nachteil der Polizei von Ottawa. Das ist genau passiert. Im Juli 2022 wurde ihr dienstschädigendes Verhalten vorgeworfen. Und das ist unglaublich, was in dieser Ermittlung gegen sie vorgebracht wurde. Es gab eine ganze Liste von Verhalten, die noch nie in der Geschichte, in der Rechtsgeschichte vorgetragen wurden. Dienstschädigendes Verhalten ist zum Beispiel die Beleidigung durch einen Polizisten, eine Waffe auf einen Menschen zu richten, etwas zu tun, was dem Ruf der Polizei nachträglich schaden würde. Was Kommissarin Grüß gemacht hat, war völlig im Rahmen ihrer Dienstpflichten. Sie haben also die Vorwürfe der Befehlsverweigerung fallen gelassen, weil ganz offensichtlich war, dass sie im Rahmen ihrer Ermittlungen die Datenbank aufgesucht hatte. Aber warfen ihr dann polizeischädigendes Verhalten vor. Und diese ganzen Vorwürfe haben sich immer weiter gewandelt. Der Ankläger im August 2023 vorgeworfen, dass Kommissarin Grüß dienstschädigendes Verhalten vorgeworfen, weil sie diese Fälle des plötzlichen Kindstodes aus persönlichen Gründen untersucht hätte. Und vor zwei Wochen gesagt, etwas völlig anderes. Und hat der Kommissarin Grüß vorgeworfen, eine nicht autorisierte Ermittlungen durchgeführt zu haben. Aber sowas gibt es gar nicht. Kommissarin Grüß wurde also öffentlich in der Presse durch den Dreck gezogen, wurde einer Dienstaufsichtsbeschwerde unterzogen, die eine Strafe in sich beinhaltet, seit 2 Jahren währt. Und vor 2 Wochen wurde die Gegenbefragung eingeleitet. Und jetzt wollen sie sie eine Woche lang in den Mangel nehmen. Und sagen, sie können die Ermittlungen erst im Januar 2025 fortführen. Und das ist eine Art der Folter. Es gibt sehr viele Menschen, die mit ihr reden wollen, aber sie darf während dem Prozess nicht öffentlich darüber sprechen. Wenn man unter Eid ist, darf man nicht drüber sprechen, aber ich darf das ja wohl.
Wow, that's quite intense.
Da sind wir jetzt. Das ist nicht zu fassen. Ich habe eine Frage. Was ist ihr Status jetzt? Ist sie immer noch suspendiert? Ohne Lohnfortzahlung? Wovon lebt sie denn?
You said she's working in another unit, so basically she's still
Sie arbeitet jetzt in einer anderen Einheit, haben Sie gesagt. Sie hat also immer noch Beschäftigung, aber sie kann ihren Ruf nicht verteidigen. Sie sitzt aber nicht zu Hause und hat nichts zu tun. Das ist richtig. Es gab also einen Vorteil dieser Suspendierung. Bei der Pflichtverletzungsanklage, denn die ging mit Lohnfortzahlung einher. Wenn man aufgrund von Pflichtverletzung suspendiert wird, erhält man die Lohnfortzahlung. Ursprünglich gab es keine Lohnfortzahlung aufgrund der Impfpflichtverletzung. Im Oktober 2022 wurde sie angewiesen, wieder an die Arbeit zurückzukehren. Und das ist Zeuge davon, was für eine ausgezeichnete Polizeibeamtin sie war. Sie hat wieder eine Bewertung erhalten, wo sie als hervorragend und ausgezeichnet gekennzeichnet wurde. Und sie arbeitet jetzt in der Abteilung für Raubüberfall. Was steckt Ihrer Meinung nach dahinter? Es riecht wie nach Angst der Zuständigen. Welche andere Gründe kann es denn geben? Es ist ein Thema, das einfach nicht erwähnt werden darf. Das ist meine Vermutung. Kommissar Grüß ist eine Polizeibeamtin und ich kann nicht für sie sprechen. Es gibt also unterschiedliche Gründe, warum die Polizei eine Ermittlung beginnt. Dringender Tatverdacht und so weiter. Aber ihre Position war schon immer, dass sie keine Medizinerin ist. Sie glaubt, dass es vielleicht ein Problem gibt mit der Impfstoffe und dem plötzlichen Kindstod und dass das kriminell gewesen sein könnte, weil die Regierung den Menschen gesagt hat, dass diese Impfstoffe sicher waren für Schwangere und Kleinkinder. Wobei Pfizer zugegeben hat, dass es keine Daten dazu gab, ob diese Impfstoffe sicher sind für Schwangere und Kleinkinder. Und die Untersuchungsergebnisse zeigen eindeutig, das sind sehr, sehr wichtige Daten. Und ich darf als Anwältin meine Meinung dazu abgeben. Man sucht also die Studienergebnisse und versucht, die Ergebnisse zu erzielen.
There were 270 mother cases in the clinical trials. And no, the clinical trials did not test pregnant and breastfeeding women, but there were unexpected pregnancies during the period.
Es gab also in der Zeit 270 unerwartete Schwangerschaften. Aus diesen 270 waren 230 Schwangerschaften nicht bekannt im Ergebnis. Und davon bleiben 232 bekannte Schwangerschaften. Von 32 Kindern, die von Pfizer studiert wurden, starben 31. 31 von 32 starben aus der Probegruppe. Das ist genug Information, um zu sagen, dass es vielleicht ein Problem gibt. Und das ist nicht sicher für, nicht getestet und nicht sicher ist für Schwangere und Kleinkinder.
Das
ist so eine empfindliche Phase des Lebens, dass man davon ausgehen kann, dass es nicht sicher ist für Schwangere und Kleinkinder. Wenn es so viel Impfnebenwirkungen bei Erwachsenen gibt, dann ist es ganz eindeutig, dass es bei Schwangeren und Kleinkindern ein Problem sein könnte. Und vielleicht hat Kommissarin Grüß selbst auf der Spur gewesen, die vielleicht die Regierung dazu hätte bringen können, eine Warnung auszusprechen. Und deshalb wurde sie vielleicht aufgehalten. Unsere Ärzte, unsere Mediziner in Kanada werden ihre Lizenz verlieren. Gerichtsmediziner haben Angst, die Wahrheit zu sagen. Es ist ihnen offensichtlich gesagt worden, nicht ihre Meinung zu sagen. Und die Rolle der Gerichtsmediziner ist sehr wichtig, um die Todesumstände zu verstehen. Es gibt einen riesigen Fragebogen für unerklärte Todesfälle, die Polizeibeamte und Gerichtsmediziner ausfüllen. Dazu gehören Fragen wie, haben die Eltern Impfungen erhalten? Haben die Kinder Impfungen erhalten? Aber diese Fragen wurden nicht gestellt, was diese Todesfälle angeht. Warum nicht? Warum wurden diese Ermittlungen nicht geführt? Und die WHO hat sogar ein Formular für Nebenwirkungen bei Schwangeren eingeführt. Sie wollten das wissen. Das wurde nicht verwendet. Beim Einsatz der Impfstoffe im Jahr 2022 bei schwangeren Frauen, um Daten einzuholen. Wir sollten die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Impfstoff und den plötzlichen Kindstod vornehmen. Und diese Fragen müssen gestellt werden.
And it's been done in the past to have a panel.
Und wie schon seit jeher braucht man eine Untersuchung von Medizinern und Polizisten bei solchen Fällen. Aber sobald das angegangen wurde, wurde es kritisch und da muss irgendwas dahinter stecken. Warum kann die Polizei nicht mit Medizinern zusammenarbeiten, um diese Fälle zu untersuchen und mit den Gerichtsmedizinern, um diese Fragen zu stellen? Ich mache mir sehr große Sorgen, dass wir diese Fragen nicht stellen dürfen. Es gibt immer noch sehr viele offene Fragen. Warum es eine Verdopplung und Verdreifachung der plötzlichen Kindstodsfälle gab. Es gab in einer kleinen Stadt nördlich von Alberta eine 57-prozentige Zunahme der Totgeburten festgestellt nach der Einführung der Impfung. Da ist irgendwas passiert. Vielleicht liegt es an Corona, vielleicht liegt es an den Impfstoffen, vielleicht liegt es an etwas anderem. Es könnte alles Mögliche sein. Aber das Wichtige ist, dass wir diese Fragen stellen dürfen. Wir brauchen Polizeibeamte, deren Aufgabe es ist, die Öffentlichkeit zu schützen, die solche Fragen stellen. Denn es ist ein ganz klarer Fall, bei stillenden und schwangeren Frauen, dass sie in den Pfizer-Versuchen nicht getestet wurden. Und als die Daten veröffentlicht wurden, stellt sich heraus, dass Kinder gestorben sind. Das ist ganz offensichtlich nicht sicher gewesen. Und die öffentlichen Gesundheitsbehörden von Kanada, die Regierung beraten, und die Impfpflicht eingeführt haben, könnten hier strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Und es könnten Ärzte zur Rechenschaft gezogen werden und Regierungsbeamte. Wer weiß? Aber es ist erschreckend. Welche Welt, was für eine Welt ist das, in der wir leben? Und wie wird unsere Welt ausschauen, wenn eine solche Untersuchung stattfinden wird? Nur was den plötzlichen Kindstodfälle angeht. Was ist, wenn es hier eine polizeiliche Untersuchung gäbe und sie müssten die Regierungsbeamten benennen als Angeklagte? Was wird dann aus unserer Regierung? Es gibt auch eine Abnahme der Geburtenraten auf der ganzen Welt. In der Schweiz wurde das untersucht. Wir hören das aus sehr vielen Quellen, dass die Stillgeburten zunehmen und die Totgeburten sehr viel zugenommen haben. Da ist also auf jeden Fall was dran. Das ist auch sehr schockierend, dass hier unerklärten Fälle für des plötzlichen Kindstods gibt. Es gibt so viele Gefahren dieser Impfstoffe. Vor allem, was Kleinkinder und Schwangere angeht. Das ist ein falsches Produkt, das niemals zugelassen hätten werden sollte. Und das hätte einen Stopp geben müssen, um dann weiter zu untersuchen. Aber niemand wollte das anschauen. Es war sehr mutig von Kommissarin Grüß, um das zu untersuchen. Das könnte vielleicht eine öffentliche Debatte anstoßen. Das ist sehr gut. Aber der Preis, den sie bezahlen muss, dass es immer noch nicht gestoppt wurde, ist schlimm. Wolfgang wollte weiter was sagen. Ich finde es sehr interessant, was Sie gesagt haben. Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen dazu. Gab es eine gerichtsmedizinische Untersuchung der Babys, die gestorben sind? Es gibt eine Methode, um herauszufinden, ob Impfstoff-Spikes eine Rolle gespielt haben, ob man bestimmte Kennzeichen findet. Dass es eine Spike-Nebenwirkung gab. Wurden solche Untersuchungen geführt, pathologische und histologische, immunhistologische Untersuchungen? Die zweite Frage ist, gab es private zivilrechtliche Ansprüche der Eltern, dass der Tod ihres Kindes vielleicht an pharmazeutischen Produkten lag, dass sie auf Schadensersatz klagen? Wir haben keine Antworten auf die erste Frage. Ich habe die gerichtsmedizinischen Akten beantragt, aber das wurde abgelehnt. Und Detective Grüß?
She only was looking at what was in the database, right?
So hat nur die Datenbank angeschaut. Ich habe also keine Informationen zu den gerichtsmedizinischen Akten.
All the information that I have is what.
Das Einzige, was wir wissen, ist ihre Aussage bei der Betrachtung der Datenbank des vorliegenden vorläufigen gerichtsmedizinischen Berichtes. Wir haben keine Kopien davon. Wir haben sie beantragt, weil sie natürlich helfen würden, um ihr Verhalten zu erklären. Aus einem professionellen Grund.
Infraction would be, or offense as we call it, would be a criminal negligence causing bodily harm.
Die strafrechtliche Zuwiderhandlungen wäre Vertrauensbruch eines öffentlichen Beamten.
Causation and the nexus is going to be a difficult one. That's why we need pathologists.
Kausalkette zu beweisen wird sehr schwierig. Deshalb brauchen wir Gerichtsmediziner. Aber sie werden hier in Kanada verfolgt. Und ihnen wird der Entzug ihrer Zulassung angedroht. Es gab also so viele Einrichtungen im Land, die ihre Mitarbeiter verfolgt haben und ihre Zulassungen in Frage gestellt haben oder entzogen haben. Und das ist sehr teuer und sehr schwierig und emotional schwer zu verdauen. Um es den Zuhörern zu erklären, es gab keine Beschwerden gegen Kommissarin Güls von der Öffentlichkeit oder den Familien. Wenn jemand eine Untersuchung eines plötzlichen Kindstods im Zusammenhang mit Corona-Impfstoffen angeht, habe ich keinen Zugang zu diesen Informationen. Aber das ist, was diesen Fall so einzigartig macht. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Kommissarin hat, die in der Einheit für plötzlichen Kindstod arbeitet und Fragen stellt zum Impfstoff und deren Sicherheit stellt und die Mut hat, diese Fragen zu stellen, dem Vorgesetzten gegenüber? Was ist die Wahrscheinlichkeit? Und nur deshalb wissen wir, dass es eine Verdopplung und Verdreifachung der Kindstodsfälle gab. Polizeiliche Untersuchungen sind vertraulich. Nur deshalb wissen wir das. Das Erste ist, wir wissen es nicht, weil es vertrauliche Information ist. Und zweitens, dass die Menschen in Kanada hier bedroht werden und beschimpft werden. Sie werden Freaks und Idioten und ungebildet genannt. Es gab den tragischen Todesfall von Sean Hartnett, dessen Vater klagt. Wie ich das verstehe, gab es einen Gerichtsmediziner, der einen Zusammenhang mit dem Impfstoff hergestellt hat. Aber der kann nicht sprechen. Also in Kanada haben wir das Glück, dass einige amerikanische Ärzte sich bereit erklärt haben, als Fachleute auszusagen. Und einige Ärzte in Kanada haben sich ebenfalls bereit erklärt, als Fachleute auszusagen. Aber andere Ärzte wollen ihre Zulassung nicht verlieren. Ich habe den Fachleuten diesen Experten diese Fragen gestellt, aber diese Aussagen wurden nicht zugelassen. Es gibt eine kleine Region außerhalb von Ottawa namens Kanada, wo es sehr, sehr schwer ist hinzukommen, sehr schwierig zu parken. Ich hatte dort eine Anhörung und die Polizei hat verhindert, dass man dort parken dürfte. Normalerweise hat man Microsoft Teams Anhörungen gemacht, wo die Leute per Computer teilnehmen konnten, aber das wurde nicht zugelassen. Und es scheint, dass sie uns einfach Steine in den Weg legen. Deshalb ist es sehr gut, dass Sie auf mich zugekommen sind, um über diesen Fall zu sprechen. Und ich hoffe, eines Tages wird es einen Elternteil geben, der mich anruft oder irgendjemand anruft, der den Fall eines plötzlichen Kindstodes untersuchen will, im Zusammenhang mit den Impfstoffen. Und dem plötzlichen Kindstod. Das ist so eine schreckliche Erfahrung, ein Kind, kein Kind zu verlieren und nicht den Grund zu wissen. Und was noch tragischer ist, wenn man als Mutter gezwungen wurde, sich impfen zu lassen, weil man sonst seinen Job verlieren hat. Oder vielleicht die Mutterschaftsurlaub gebraucht hat. Frauen sind so verletzlich, wenn sie Schwangerschaft sind. Wurden vielleicht gezwungen, diesen Impfstoff zu nehmen. Weil sie Angst hatten um die Zukunft ihrer Familie, ihres Kindes. Und vielleicht dachten sie, dass die Impfungen ihr Kind schützen werden. Und dann haben sie die Impfung genommen und dann stirbt das Kind. Das ist unvorstellbar. Egal, ob sie gezwungen wurden oder nicht, werden diese Mütter das Gefühl haben, dass sie an dem Schuld an dem Tod ihres Kindes haben. Das wird nie weggehen. Wenn die Mutter sich hat impfen lassen, selbst wenn es nicht der Grund war, ist die Möglichkeit, dass die Impfung im Zusammenhang mit dem Tod des Kleinkindes stehen, eine sehr große Last zu tragen. Vielleicht wird es jemand geben, der bereit ist, vorzutreten, weil es vielleicht den nächsten Fall verhindern könnte, vor demselben Los zu bewahren. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber wir haben eine Gruppe von Gerichtsmedizinern, die weltweit zusammenarbeiten. Aber manche arbeiten hinter den Kulissen, weil sie Angst haben, ihre Zulassung oder ihre Jobs zu verlieren. Aber wir könnten herausfinden, ob sie an solchen Fällen gearbeitet haben. Es ist sehr ähnlich auf der ganzen Welt, ob man diese Verbindung herstellen kann, dass es eine Verbindung zwischen der Impfung und dem plötzlichen Kindstod gibt. Es gab eine gynäkologische Abteilung eines Krankenhauses, die Plazentas von geimpften Müttern angeschaut haben, wo die Kinder lebend geboren wurden. Aber sie haben Veränderungen der Plazentas erwähnt. Vielleicht sind das Andeutungen, was hier passiert sein kann. Es gibt sehr viel Forschung hinter den Kulissen, dass man hoffentlich bald ein genaueres Bild haben wird. Je mehr medizinische Erkenntnisse wir dazu haben, desto besser, vor allem was die Impfung von schwangeren Frauen angeht. Und in Japan gab es sehr viele Studien dazu. Und Dr. James Thorpe, ein Gynäkologe aus den Vereinigten Staaten, ist ein sehr mutiger Arzt. Und ich habe ihn gebeten, als Experte bei uns in dem Fall auszusagen. Er war eine wunderbare Ressource. Es gibt also eine zunehmende Menge von Informationen und Forschung dazu. Das ist sehr wichtig. Und es ist auch sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit das thematisiert. Die Öffentlichkeit muss fordern, dass die Polizei hier ermittelt. Die Polizei soll uns schützen. Wir dürfen keine Angst haben. Und wir müssen uns verzeihen. Und Mitleid haben. Und uns gegenseitig verzeihen und zu helfen, zu untersuchen, was bei diesen kleinen Kindern passiert sein könnte seit dem Januar 2022. Wir wissen nicht die Zahlen der Sterblichkeit. Ich habe den Bundesstaat Ontario gefragt, wo Ottawa sich befindet. Ich habe den Gerichtsmediziner nach einem Exemplar seines Berichtes gefragt und sie haben das verweigert. Sie weigern sich seit 2019.
It's very strange that maybe they receive order from above, not publicly.
Vielleicht haben sie Befehle von oben, diese Berichte nicht zu veröffentlichen. Eine andere Erklärung kann es kaum sein. Es wird den Alarm auslösen. Ich fühle mich sehr, sehr überzeugt dass man
diese
Kleinkinder schützen muss. Die haben keine Stimme. Wer soll für sie reden?
Because they're babies, they're so vulnerable and innocent. And who's going to speak for them? Who's going to speak for the mothers and fathers? We need answers. As in some unexplained infant deaths.
Wir brauchen Antworten. Die Kinder sind so ungeschützt. Wir sollten hier nichts unversucht lassen. Das darf nie wieder passieren.
And it will happen again. If we don't come together,
und es wird passieren, wenn wir nichts tun und Rechenschaft fordern und Antworten fordern. Aber wir leben in einer Welt, in der man seinen Job verlieren kann, wenn man Fragen stellt.
It's like unheard of. And can I ask you, of course,
ist,
in Canada, before, unerhört. Like earlier on, if there were sudden unexplained child deaths,
was hat man denn in Kanada früher gemacht, wenn es Fälle von plötzlichen Kindstod gab? Das wurde da doch auf jeden Fall untersucht werden. Wenn es ein medizinisches Problem gab mit Kontergan-Fällen zum Beispiel, dann gab es einen riesen Aufschrei, als klar wurde, was passiert war.
And you know, like I mean, all these. I mean, if you have like a rubber duck, and that sort of has, you know, softener in it, and there's a huge outcry that.
Wenn man eine Gummiente hat mit einem Weichmacher, gibt es einen riesen Aufschrei, dass die Kinder das nicht in den Mund nehmen dürfen. Und jetzt haben wir diese Fälle von plötzlichem Kindstod, und das wird gar nicht untersucht. Das ist unerhört. Es ist unerhört und es ist so seltsam. Ich sehe diese Corona-Impfung als wie jede andere medizinische Behandlung oder Produkt. Wenn es nicht funktioniert und wenn es schädlich ist und Beweise davon gibt, und wir haben hier in den Unterlagen von Pfizer die Beweise, dann muss man das untersuchen und vom Markt nehmen. Und das darf auf jeden Fall nicht zwangsmäßig verordnet werden.
What we're here for on this planet. It's not right. We need to be able to ask questions. We need to know.
Das ist nicht richtig. Das ist nicht der Grund, warum wir auf diesem Planeten leben. Diese Corona-Impfstoffe wurden eingeführt, um die Menschen zu schützen, angeblich. Wenn es wirklich darum geht, die Menschen zu schimpfen, die Gesundheit der Menschen, dann machen wir das. In Liebe und Empathie und in Vergebung und herausfinden, was falsch gelaufen ist. Sogar bei den klinischen Daten von Pfizer.
Yes, that's right.
Yeah, especially, you know, since it might even continue now with what we hear about the bird flu. The next
und jetzt könnte es sogar weitergehen mit der Vogelgrippe. Wer weiß, was in diesen Impfstoffen sein wird. Es könnte einfach so weitergehen, auf anderen Ebenen. Corona-Impfung hängt oft im Zusammenhang mit der Grippe-Impfung. Es wird kaum mehr nachgefragt, aber es existiert immer noch. Die Leute wissen das einfach nicht. Und wenn man schwanger ist und sein Kind schützen will und das Beste die beste Absicht hat und sich impfen lässt und nicht weiß, was man dem Kind antun könnte. Das ist so eine schreckliche Situation. Das muss gestoppt werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich dazu öffentlich äußern. Das ist eine große, große Gelegenheit, weil es jetzt in der Öffentlichkeit ist, in Kanada und weltweit. Wir müssen weiter darüber reden und Fragen stellen. Wir sollten auch Informationsfreiheitsanfragen stellen, um mehr dazu herauszufinden. Wir können Sie gerne in Verbindung bringen mit anderen Menschen, die medizinisch vielleicht hilfreich sein könnten.
Thank you.
Ja, die Informationsfreiheitsanfragen sind sehr effektiv. Sie sind sehr viel Arbeit, aber es gibt sehr viele Menschen, die das in Kanada machen. Und ich halte das für sehr wichtig. Sie erinnern die Regierung daran, dass sie dem Volk gegenüber rechenschaftspflichtig sind, dass sie dem Volk dienen.
It's also a mechanism to,
es ist ein Mechanismus, um die Transparenz umzusetzen und die Demokratie. Einfach diese Demokratie, diese Informationen anzufordern, ist sehr wichtig. Und zweitens, was man für Informationen erhält, kann sehr hilfreich sein und nützlich.
That's our job.
Das ist unser Job.
Well, thanks ever so much. I think it's great that I mean
Vielen Dank.
Give our whatever what you call this like our bows kind of to Detective Bruce. And I think it's
Und dann schicken Sie unsere Grüße an Kommissar Grüß. Das ist sehr tapfer von ihr, das zu untersuchen, ne? Und zu versuchen, den Menschen zu helfen. Das ist sehr mutig. Das ist super, dass Sie sie verteidigen und damit in die Öffentlichkeit gehen. Wir sollten zusammenarbeiten, ne? Gemeinsam auf der ganzen Welt, um die Informationen zu sammeln und zu veröffentlichen. Das ist unglaublich.
I mean, basically the most, you know, valuable and or not most valuable, but like the most, you know, like delicate part of our society is
der verletzlichste Teil unserer Gesellschaft sind die Kinder. Die sind so ungeschützt. Und was das für eine Familie bedeutet, ein Kind zu verlieren in diesem Alter, das sollte niemand mitmachen müssen. Das ist wirklich sehr tragisch. Das ist ein sehr, sehr schützenswerte Teil der Bevölkerung. Deshalb müssen wir für sie einstehen.
Thank you
for doing this.
Vielen Dank.
Thank you for having me.
Danke, dass ich auftreten durfte. Wir bleiben in Kontakt. Wenn wir Ihnen mit Informationen helfen können.
Much appreciated.
Thanks so much.
Vielen Dank.
Thank you, goodbye.
Bye-bye.
Ja. Wir sind am Ende der Sitzung angekommen für heute. Das ist ja wieder irgendwie ganz schön, was da mal wieder hochkommt. Man kann es gar nicht glauben. Es ist also schon grässlich auch. Und ja, ich fand auch nochmal, was James gesagt hat, auch nochmal sehr wichtig, dass man sich wirklich nochmal diese ganzen natürlich Interessenverquickungen, diese Produktionsverquickungen, das ist ja auch ein, also diesen Aspekt hatte ich bislang noch nicht zusammengesehen. Das ist auch nochmal eine wichtige Information gewesen. Und ich finde es wirklich sehr gut, dass wir hier einen so öffentlichen Fall haben, jetzt wie den von der Polizistin aus Kanada und ihrer Anwältin, wo man sich das eben nochmal ganz genau angucken muss.
Ich würde mir wünschen, dass diese allein in UK 278 Fälle von kindlicher Autoimmunhepatitis, die in einem Jahr aufgetreten sind nach Beginn dieser Spritzenaktion, die dann plötzlich aber seit 22 gar nicht mehr weiter diskutiert werden, wo sich keiner mehr darum kümmert. Da hat es Untersuchungen gegeben. Da sind ja 7 oder 8 Kinder in England allein, mussten eine Lebertransplantation kriegen. Das waren auch zum Teil sehr kleine Kinder. Und das ist auch, da wird ist nicht gefragt worden nach dem Impfstatus der Eltern. Da ist dieses ganze Thema der Spritzen und ihrer Auswirkungen ist da ziemlich verdrängt worden. Und da gibt es sicherlich noch mehr solche Themen, wo man einfach die Augen krampfhaft zumacht, damit man Dinge nicht sieht, die man getan hat.
Schon Wahnsinn. Und das alles letztlich wegen Geld und ja, und Macht oder was auch immer. Auf jeden Fall wegen Geld. Das ist schon schlimm.
Jo.
Ja, dann sind wir am Ende der Sitzung. Wir können ja die Arbeit hier nur machen, wenn Sie uns unterstützen. Wir arbeiten ja gerade mit Hochdruck an der Fertigstellung des Archivs. Da werden dann auch die ganzen Sachen verlinkt werden. Und wir kommen, ich denke, also in Kürze kommen wir heraus. Ich hatte das ja auch schon angekündigt. Also
Ich erwarte, dass wir das Archiv jetzt Ende Juni, Anfang Juli fertig haben und werden dann eben mit einer ganzen, also auch als dann als wichtige Basis für die weitere Investigation, die weitere Aufarbeitung. Also ich bin da auch selbst sehr stark involviert an dieser Fertigstellung und es wäre sehr schön, wenn Sie uns da auch finanziell unterstützen könnten, sodass wir auch da noch etwas mehr Arbeit und eben technische Unterstützung eben auch haben, um die Sache fertigzustellen, weil ich glaube, das kann eine ganz wichtige Angelegenheit werden und ich würde dann auch tatsächlich alle bitten, sich diese Unterlagen auch runterzuladen und auch eben das PDF zu sichern, was es dann geben wird. Auch natürlich stellen wir das dann kostenlos zur Verfügung, weil ja der Zugang zu Wissen nach unserer Überzeugung eben auch nicht von der Größe des Geldbeutels abhängen kann und darf, jedenfalls insbesondere auch, wenn es hier um Leben und Tod gehen kann, so wie wir ja gerade auch besprochen haben. Ja, in diesem Sinne sind wir jetzt am Ende der Sitzung, ich sage es noch ein drittes Mal, angelangt und ich wünsche allen einen ersprießlichen Freitag, Nachmittag und Abend und ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.